Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Und damit sagen wir Hallo aus dem Gasthof Dresden-Weißig. Dankeschön. 4 Wochen Winterpause sind bald vorbei. Am Samstag geht's wieder für die Schwarz-Gelben, für die Goldfüße los mit der Rückrunde in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, für Dynamo Dresden stehen noch 17, vielleicht ja sogar 19 Spiele an, die darüber entscheiden, ob die SGD den Klassenerhalt packt oder doch zurückversetzt wird in die dritte Liga. Ja, nach dem Trainingslager in der letzten Woche in der Türkei keimt der Funke Hoffnung. Manche sprechen sogar von Aufbruchstimmung, wie mein Kollege Tino Meyer.
Ja, Jens, es ist eine Menge passiert in der Türkei. Inzwischen sind immer 5 neue Spieler. Ne? 4 hat man mit in der Türkei, der 5. kam heute. Und wir haben einen neuen Sportchef und sind sehr froh, dass er heute hier sitzt. Er wird uns ein bisschen einen Einblick geben, auch warum wir hier nach Dresden zurückgekommen ist, was vielleicht in der Winterpause, die ist ja noch ein bisschen, 3-4 Tage, passiert, was er vom ersten Spiel erwartet und auch darüber hinaus. Und wir haben einen Blick von außen, da sind wir sehr froh, weil wir sind ja manchmal schon in unserer Dynamo-Blase und das ist doch mal spannend zu sehen, wie man von außen aufs Dynamo-Land guckt. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Abend.
Das sind die Gäste im Einzelnen. Er war schon mal in Dresden von 2017 bis 2019. Das Ganze als Spieler bei der SGD. Und er hat bei seiner Präsentation am 2. Januar gesagt, nee, das Kapitel Dynamo ist noch nicht zu Ende erzählt. Jetzt ist er zurück als Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Freuen uns sehr, Sören Gonter. Hallo.
Und er gehört zu den profiliertesten Fußballkommentatoren in unserem Land. Lange Zeit Nationalmannschaft, Europa League Finale, Eintracht Frankfurt. Zuletzt, auch das macht er, Dynamo in Kiel. Und wir sind gespannt, was er uns heute erzählt. Herzlich willkommen, Marco Hagemann.
Schönen guten Abend.
Marco, die beiden Herren waren letzte Woche in der Türkei und haben dort ein bisschen auch warmes Wetter genossen. Ich war am Samstag beim Wintergame Eishockey im Stadion, habe schon mal geguckt, ob alles noch am rechten Platz ist. -12 Grad. Ich habe gefroren wie ein junger Hund, ganz ehrlich. Wie gesagt, es war zapfig kalt. Wie war es bei dir? Was war dein kältestes Stadionerlebnis? Bei dir ist ja am Samstag das Spiel in Bremen gleich mal dem Winterwetter zum Opfer gefallen. Du solltest Bremen gegen Hoffenheim machen. Was war das Kälteste, was du im Job erlebt hast?
Oh, ja, also ganz nah dran kommt sicherlich Dezember 2009. Das war das Jubiläumsjahr von Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund hatte damals ein Heimspiel gegen Freiburg. Es waren, glaube ich, -14, -15 Grad. Trotzdem, es waren schon ausverkauft. Es war ein glorreiches 1-0 des BVB auf so einem hartgefrorenen Rasen. Den habe ich selten so gesehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Presseraum damals, der war noch direkt hinter der Kommentatorentribüne, und ich habe mir in der Pause einen Kaffee geholt, um irgendwie ein bisschen Wärme zu kriegen. War auch lange Unterhose und Skiunterwäsche, hat alles nicht funktioniert. Und so in der 60. dachte ich so, komm, ich nehme einen Schluck, und er war komplett gefroren. Also das war sicherlich so was Kälteste, was ich so mitgebracht habe, aber auch damals in der Ukraine, in Kharkiv gegen Leverkusen, zur Europa League Zeit noch mit Steffen Freund. Das war auch sehr, sehr kalt. Auch 2-stellige Minustemperaturen. Das bringt halt auch mal mit sich. Wenn man im Stadion sein will, muss man auch mal der Kälte trotzen.
Muss man auch mal. Und Sören, wie war es bei dir? Du hast ja nach deiner Zeit in Dresden auch in Gegenden gespielt, wo es noch kälter ist. Welches Wintererlebnis ist dir ganz besonders in Erinnerung?
Schöner Einstieg auf jeden Fall.
Ja. Habe ich lange dafür rangearbeitet.
Ich merke schon. Schön wieder hier zu sein.
Deswegen warst du nicht im Trainingslager,
das
oder?
Das kälteste Spiel, was ich als Spieler erlebt habe, das weiß ich ganz genau. Das war aber lag deutlich früher zurück als meine letzte Station als Spieler. Das war mit dem SC Paderborn. Damals in Paderborn gegen St. Pauli Mitte Dezember. Das waren tatsächlich irgendwie -12, -13 Grad. Schneeverwehungen noch. Also gefühlt waren es -45. Und ich bin schon zwar Verteidiger gewesen, aber sonst eher Typ Schönwetterfußballer. Also ich hätte eher mal im Süden spielen sollen als immer hier in Deutschland. Und das war schon echt kalt. Und da gab es auch Krankenhauseinsätze, Krankenwageneinsätze drumherum, weil bei den Zuschauern Erfrierungen und sowas. Also das war damals schon arg grenzwertig, deswegen ist mir auch noch genauso gut im Gedächtnis geblieben.
Wächst der Rasen bei uns im Stadion?
Naja, der ist ja schon schön gewachsen da in Holland. Der ist aufgerollt worden, wird hier ausgerollt und deswegen kann man da wunderbar am Samstag drauf Fußball spielen, da mache ich mir keine Sorgen.
Also Rasen ist wieder da, das haben wir festgestellt. Du bist wieder da. Was hat sich in Dresden verändert, seitdem du weg bist? Was ist dir aufgefallen? Carola-Brücke ist weg, das hat sich rumgesprochen, denke ich auch, ne?
Musste noch nicht drüber, also ich habe den Weg darüber noch nicht gesucht. Ansonsten im Trainingszentrum war zu meiner Spielerzeit noch den Grundstein habe ich mitgelegt. Da war ich noch da auf der Veranstaltung. Das, was jetzt hier entstanden ist, die Bedingungen. Früher haben wir uns über die Bahnschienen da beim Stadion gehievt und wenn die Bahn immer nochmal Vollgas gegeben hat und irgendein Steckmännchen von Peter Nemeth stecken geblieben ist, dann war höchste Lebensgefahr. Insofern, die Bedingungen hier, das ist schon top. Auch wenn man mit Neuzugängen spricht und dergleichen. Nicht nur das Stadion, die Stimmung, die Stadt. Jetzt hast du auch noch so ein Trainingszentrum. Also das ist schon à la Bonheur, was man da die letzten Jahre und auch das letzte Jahrzehnt, sag ich mal, geleistet hat. Und diese Früchte jetzt ein Stück weit zu ernten oder diese Bedingungen vorzufinden, auch in dieser Position, das macht schon Spaß.
Du hast ja tatsächlich noch im großen Garten trainiert. Das wäre jetzt in dieser Woche quasi unmöglich, ne? Da sind wir uns einig, oder?
Da gehe ich von aus. Ja, sieht mittlerweile auch recht hübsch aus, bisschen verwildert, aber früher keine Chance. Heute läuft dann auf unseren Trainingsplätzen die Rasenheizung. Da sind die Jungs schon wirklich verwöhnt. Das ist tatsächlich ein Privileg, jetzt zu der Zeit auch hier zu spielen.
Was du im Vorgespräch schon erzählt hast, Jens stellt das ja so dar, dass so eine Woche Türkei auch irgendwie Urlaub ist. Wir wissen beide, dass es anders ist. Was ich festgestellt habe, dass du diesen Temperaturwechsel besser verkraftet hast als ich. Bin etwas nasal seit gestern. Du siehst fit aus und offenbar kommst du mit dem Schlafdefizit auch gut klar, von dem du erzählt hast. Mit den 2 Stunden Zeitunterschied, dass das dir eher nicht in die Karten gespielt hat, sondern eher allen anderen, weil dein Tag dann nicht nur 24, sondern 26 Stunden hatte.
Die 2 Stunden habe ich gemerkt, ja, es war eigentlich kein Abend, wo dadurch, dass in Deutschland natürlich jeder noch wach ist, da wo du hauptsächlich mit telefoniert hast, zu tun hattest, dass ich vor 2:30 nicht im Bett war, aber trotzdem um 7 natürlich wieder aufstehen musste, weil der Tagesablauf bei uns war. Ja, man hat schon am letzten Tag, am Sonntag auf der Rückreise, also im Flieger, da habe ich zwischendurch mal einen kleinen Tiefschlaf gefallen. Also da hätte ziemlich viel passieren können im Flugzeug. Das hätte mich nicht wach gemacht. Und sicherlich macht Sinn, irgendwann mal wieder zu schlafen. Aber es war natürlich klar jetzt für die Anfangszeit, dass wir da Vollgas geben müssen.
Das heißt ja Trainingslager. Hast du es in den 8-9 Tagen mal geschafft, eine kleine Sporteinheit zu machen? Du kannst natürlich jetzt auch die Anekdote vom Sponsorenkick erzählen.
Ich hatte Hoffnung tatsächlich, dass ich vielleicht morgens mal dazu komme, irgendwie am Strand ein Läufchen zu machen, weil seit ich nicht mehr Profispieler bin, den inneren Schweinehund zu überwinden, mich zu bewegen, boah, der sitzt schon wirklich ganz weit oben, den sehe ich manchmal nicht mehr. Insofern habe ich gehofft, dass im Lager dafür ein bisschen Zeit ist, war nicht, aber klar, am zweiten Tag haben wir mit dem Staff gegen unsere Sponsoren, die da waren, die alle hochmotiviert waren, also das war wirklich, da war Feuer drin. Aber am Ende waren sie natürlich uns gegenüber limitiert. Also da haben wir ihnen natürlich schon klar die Grenzen aufgezeigt und das, was wir da dann gebraucht haben, um das Spiel zu gewinnen, das ging auch noch ohne jetzt im letzten Sprint zu spielen. Also da haben wir sie schon deutlich deklassiert. Habe ich heute bei Sport 5 auch nochmal gesagt, fürs nächste Mal dann vielleicht irgendwie nochmal vorher trainieren oder so. Das wäre ganz okay.
Und wenn du jetzt nochmal hier ein bisschen Sport machen willst, ich habe mitbekommen, hier geht nebenan, gibt es einen Yogakurs am Dienstagabend? Kannst du, wenn du rübergehen willst?
Ich habe früher in der Reha Yoga gemacht.
Siehst
du? Das Yoga-Haus in Blasewitz, wenn ich die Werbung jetzt machen darf, glaube ich.
Kannst machen, was du willst.
Hier. Ansonsten, wenn ich hier war, war ich meistens auf dem Hügel mit meinen Kindern zum Schlittenfahren. Also insofern ist mir die Gegend ja geläufig.
Um ein Haar hätten wir ja die Begegnung schon im Dezember gehabt. Du warst im Stadion in Kiel beim Spiel Kiel gegen Dynamo Dresden. Ergebnis ist mir jetzt entfallen. Und du wärst ja um ein Haar... Nee, du warst eingeteilt als Sky-Experte und dann hattest du offenbar mit den Nachwehen des Umzugs zu kämpfen.
Naja, das war schon natürlich klar, dass auch wenn die Tinte noch nicht drunter war, aber dass ich vom ersten Gespräch an mit meinem Chef bei Sky Rücksprache gehalten hatte und auch das vorherige Spiel Braunschweig, wo ich eingeteilt war, umschifft habe und dann auf den Sonntag gewechselt habe und nicht zum Dynamo-Spiel gegangen bin, was natürlich völlig Sinn macht, weil mich dann so befangen dahinzustellen, wäre ja nicht mehr fair gewesen den Zuschauern gegenüber und wäre auch dem Sender gegenüber nicht fair gewesen.
Wann bist du so vom Experten in den Funktionärsmodus gewechselt? Wann gab es da den Switch, wenn du sagst, du hast das letzte Spiel dann auch schon bewusst weggelassen?
Ja, das war ja das vorletzte Spiel und die Woche davor war ich ja schon hier zum ersten Gespräch. Und wenn du dich aufs erste Gespräch vorbereitest, dann bist du natürlich im Modus. Und dass ich den Club näher verfolge als den einen oder anderen, war auch klar. Dass ich die Liga kenne, ist sowieso klar. Und das Ganze drumherum. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, dass man sich vorbereitet auf das Gespräch. Und ich würde schon sagen, dass ich ab da dann auch im Fokus darauf war, was passiert, wenn ich es werde, was machen wir. Und von daher kann man das ganz gut als Zeitpunkt nehmen.
Kannst du aus dem Expertenjob jetzt was mitnehmen in deine Rolle als Sportgeschäftsführer? Jetzt mal abgesehen von dem Netzwerk, was du ja dann doch mitbringst. Wir kommen auf den Punkt dann sicherlich auch nochmal zu sprechen. Netzwerk ist ja so ein Wort, was wir die letzten Monate und Jahre vielleicht auch schon öfter hier thematisiert haben. Ist da was, wo du sagst, das hat dir jetzt auch nochmal was gebracht, dieser Einblick?
Ich glaube, dass die Medienkomponente oder die überhaupt Interviews und derartiges, dass es da für mich schon eine sehr, sehr gute Erfahrung war, die ich da 3 Jahre machen durfte, es von der anderen Seite zu beleuchten, auch ein bisschen Hintergrundwissen mitzubringen, warum, welche Frage, wo drauf gehen und in welcher Art und Weise. Also ich glaube, das Wissen schadet grundsätzlich nie, aber das von der Seite zu beleuchten, ist sicherlich ein deutlicher Vorteil anderen gegenüber, die diese Seite noch nicht hatten. Ansonsten war ich natürlich weitestgehend dabei und up to date in der Liga, aber das bin ich nicht nur in der zweiten, das bin ich, glaube ich, über die Ligen hinweg. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber ich würde dementsprechend das als Vorteil beziffern, diese Medienarbeit von der anderen Seite gesehen zu haben, auch auf die Zukunft hin. Wenn ich dann hier bei euch beiden sitze und ihr mich irgendwie locken wollt oder so, dann weiß ich immer, wie ich es vielleicht am geschicktesten umschiffe.
Marco, kannst du sagen, was einen TV-Experten unterscheidet oder was da anders ist als, sag ich mal, das Wissen eines sportlich Verantwortlichen? Was muss man da so mitbringen?
Wie viel Zeit haben wir heute?
Na, vielleicht die 5 wichtigsten Punkte oder so.
Ach, das ist immer, finde ich, total schwierig, weil es gibt ja heutzutage TV-Experten, die entweder in Anführungsstrichen nur unten stehen und dann in unserer Vorberichterstattung, Halbzeit-Nachberichterstattung ihre Expertise von sich geben. Dann gibt es natürlich Experten, die beides machen, dann auch mitkommentieren oder halt nur kommentieren oder mitkommentieren dann. Was macht's aus? Ich glaube, erstmal geht's um Authentizität. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Sie sollten nicht meinen, sie wären jetzt plötzlich Journalisten. Sie sollten nicht meinen, sie wären jetzt die neuen großartigen Kommentatoren, sondern es ist ja für ehemalige Profis beispielsweise, so wie in Sörens Fall oder Fabian Klos bei Sky, bei uns bei RTL ist es Felix Groß, ist es Lothar Matthäus, bei The Zone haben wir ja einige ehemalige Profis auch mit dabei. Sie sollen halt ihr Wissen aus ihrem Profi-Dasein den Zuschauern schildern, Geschichten vielleicht aus der eigenen Karriere noch erzählen, wenn sie mit irgendeinem noch in Verbindung stehen. Sie sollen natürlich das Taktische im Auge behalten und da den Zuschauern einen gewissen Mehrwert geben, einen gewissen Einblick geben, was da gerade vonstatten geht. Aber sie brauchen jetzt nicht sagen, keine Ahnung, Mannschaft XY ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen oder seit 6 Spielen haben sie jedes Spiel ein Eckball-Gegentor bekommen. Das ist die Aufgabe des Kommentators. Aber ganz wichtig ist einfach Authentizität und den Zuschauern so ein bisschen das Profi-Sein näher bringen.
Erzähl uns nochmal von diesem Samstagabend. Marco hat kommentiert und du hast das Spiel verfolgt. Hast du da schon mehr mitgefiebert? Warst du schon emotionaler dran? Hast du laut Tor gerufen, als Vermeer zum 1-0 eingedrückt hat? Wie war's denn?
Erstmal ist die Frage natürlich, bei welchem Sender
hast du geguckt? Das habe ich mir gar nicht getraut.
Natürlich habe ich bei dem Sender geschaut, bei dem ich zu dem Zeitpunkt noch unter Vertrag stand. Ne? Also insofern.
Wir sind ja bald auch eine Familie.
Also habe ich Marco kommentiert?
Ihr seid bald eine Familie, aber ich habe dir nicht zugehört, deswegen weiß ich nicht, was du zum Spiel gesagt hast.
Vielleicht auch besser, ja.
Natürlich war ich direkt on fire. Also dann, es war zwar, wie gesagt, zwischen den Vereinen noch nichts klar, aber natürlich war ich emotional in dem Spiel schon drin, als wenn ich selber auf der Bank gesessen hätte oder als wenn ich selber in Kiel dabei gewesen wäre. Selbst wenn es einen Tag vorher klar gewesen wäre, ich wäre nicht hingefahren, weil ich das nicht wollte vor dem letzten Spiel, habe bewusst auch erstmal nur zu Thomas Stamm den Kontakt gesucht, habe klar mit Kutsche und Haupe gesprochen, weil ich die natürlich lange kenne, aber ansonsten habe ich die Jungs komplett in Ruhe gelassen und den Staff, dafür war das Spiel zu wichtig und da wollte ich meine Thematik oder meine Personalie gar nicht in den Vordergrund spielen, weil dafür gab es dann danach genug Zeit.
Naja, du hast Thomas Stamm schon gerade erwähnt, der kam ja dann gleich einen Tag später vorbei. Hast du da an dem Abend noch einen Kuchen gebacken? Hat der einen Stollen mitgebracht oder wie war das?
Naja, ich bin ja ins neue Haus gezogen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mir ein Geschenk mitbringt. Ne? Wir haben zwar viel Brot und Salz von den Nachbarn bekommen, aber kann man nie genug haben. Aber ich habe es ihm nachgesehen. Der ist aus Kiel durchgefahren und um 5:30 dann irgendwann in Dresden gewesen. Hat nur mal kurz umgerüstet auf sein Auto und ist dann weiter nach Freiburg gefahren. Ist unterwegs auch nicht eingeschlafen. Insofern war ich erstmal froh, dass er überhaupt den Weg so gemacht hat, weil wir wollten uns Sonntag auf jeden Fall treffen. Da er runter Richtung Freiburg unterwegs war, lag es ein Stück weit auf der Strecke oder war 20 Minuten Umweg. war sehr, sehr gut von ihm, dass es so geklappt hat. Und da habe ich den Kaffee spendiert und habe ihn auch ohne Geschenk reingelassen.
Oh, schön. Welchen Eindruck hast du in den letzten 2-3 Wochen von Thomas Stamm gewonnen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass er vom ersten Tag an, dass der Austausch sehr, sehr angenehm war, dass ich natürlich weiß, was er inhaltlich kann, da weil ich mich schon die letzten Jahre auch mit ihm beschäftigt habe, auch mit aus Freiburger Kreisen mir viele Informationen eingeholt habe, mir die Spiele ja bei Freiburg 2 auch angeschaut habe. Und an sich im Umgang total positiv vor allem auch. Der Austausch ist sehr, sehr gut. Und ich nehme ihn noch in keinster Weise wahr, was ja oftmals vielleicht auch beim Trainer ist, wenn es schwierig läuft, wenn sich alles auf einen fokussiert, dass man häufig negativ ist, vielleicht kurze Zündschnur, vielleicht nicht mehr das darstellt, was ich mir wünsche, was der Trainer am Ende darstellt, wenn du unten bist, weil du bist am Ende, oder wir beide sind jetzt zusammen, sind die Anführer, also wie sollen wir alle anderen davon überzeugen, dass wir da unten rausmarschieren, wenn wir selber wie ein Sack Wasser in der Kurve hängen. Und das war sehr, sehr positiv, also bei ihm keinerlei Negativität gespürt und auch gemerkt in den Gesprächen so, und deswegen inhaltlich brauchen wir sowieso nicht drüber reden, ist er einfach ein sehr, sehr guter Trainer und ist deswegen auch genau richtig, dass er da mein vollstes Vertrauen genießt.
Das waren dann also auch die Punkte, die dich überzeugt haben oder die dir klar gemacht haben, wir gehen mit Thomas Stamm, jetzt auch egal, wie dieses Kiel-Spiel ausgegangen ist, wir gehen mit Thomas Stamm definitiv in die Rückrunde.
Also grundsätzlich fände ich es ein Stück weit Harakiri und unprofessionell, hier hinzukommen und ohne Abläufe, ohne Training, ohne das persönliche Gespräch in der Situation und diese Beziehung und das Ganze drumherum, irgendwelche Entscheidungen wildwest zu fällen. Das wäre unseriös, unprofessionell und das ist am Ende nicht die Art und Weise, wie ich mir vorstelle, zu arbeiten. Ich glaube, Thomas ist mit der Truppe aufgestiegen, was ja auch 3 Jahre gedauert hat, um Anlauf zu nehmen. Er hat es geschafft und wir haben natürlich Themenfelder in der Mannschaft ausgemacht, auch im Kader, wo wir ja einfach gesehen haben, dass wir an Stellschrauben drehen müssen, die nicht unbedingt mit dem Trainer zu tun haben. Und immer dieses klassische Trainerthema da aufzumachen, ich glaube, wir können sehr, sehr glücklich sein, mit Thomas jemanden gefunden zu haben, der auch in der Lage ist, Spieler besser zu machen. Das ist einfach auch eine Qualität als Trainer. Und insofern war für mich klar, ich komme hier hin, mache mir erstmal mein Bild. Die Jungs sind in Kiel auch nicht abgeschlachtet worden. Es war am Ende ein enges Spiel, es war sinnbildlich für die Hinrunde. Und deswegen war für mich völlig klar, wir arbeiten da zusammen. Er hat mein vollstes Vertrauen, ich mache mir jetzt mein Bild. Und sollte ich dann irgendwann mal die Überzeugung verlieren, dann aber, weil ich die Überzeugung verloren habe und nicht, weil ich irgendwo hinkomme, vom Hörensagen oder von meinen Eindrücken vom Fernsehen Entscheidungen fälle, sondern schon auch so, wie es sein sollte, vom persönlichen Eindruck.
Marco, wie siehst du die Thematik Trainer? Die anderen Konkurrenten im Keller, Fürth, Düsseldorf, Magdeburg, die haben alle schon reagiert. Ist so ein Trainerwechsel immer noch ein Joker, den Dynamo jetzt vielleicht auch noch hat? In Düsseldorf hat man ja kurz vor der Winterpause sogar nochmal überlegt, ob Markus Anfang, den wir hier alle in Dresden auch gut kennen, ob der Richtige ist, weil eben dieser Trainerwechsel in Düsseldorf so nicht funktioniert hat.
Ich finde, man muss das total voneinander trennen, jetzt auch Vergleiche zu ziehen mit Magdeburg, mit Fürth, mit Fortuna Düsseldorf. Wir kennen da die internen Verhältnisse immer nicht. Das können nur dann eben die Verantwortlichen wirklich entscheiden und auch fühlen und auch sehen, inwieweit es im Training funktioniert, inwieweit Mannschaft und Trainer noch weiterhin einen gemeinsamen Weg gehen. Es gibt auch Beispiele dafür bei Vereinen, die haben immer an ihrem Trainer festgehalten, egal in welcher Liga sie gerade waren, egal ob sie aufgestiegen sind und vielleicht dann ein paar Jahre später wieder abgestiegen sind. Und Sören sagt es ja vollkommen zu Recht, und das ist ja die Aufgabe eines Sportvorstandes, dann letztendlich immer wieder die Nähe zu suchen, sich auszutauschen, auch in die Kabine reinzuhören, das zu beobachten. Und wenn man dann irgendwann der Überzeugung ist, okay, ich brauche jetzt den von dir zitierten Joker, dann wird der Joker auch gezogen werden. Aber wenn du der Überzeugung bist, das ist der richtige Trainer für diesen Verein, ich glaube, dann gibt es eben auch Beispiele, dass du mit so einem Trainer ligaunabhängig auch weiterarbeiten kannst.
Das ist ein gutes Stichwort. Du hast das angesprochen gerade. Fällt mir immer Freiburg ein, wird hier gern auch zitiert. Die sind mit Christian Streich, glaube ich, mal abgestiegen, auch wieder aufgestiegen. Nun ist Freiburg ein ganz zitiertes Beispiel, funktioniert aber irgendwie anders. Für mich immer schwer vorstellbar, das sind bei so einem emotionalen Traditionsverein, das gehört ja mal irgendwie zusammen, dass das da funktioniert. Und das zeigen ja auch die anderen Beispiele, dass diese Vereine, diese großen emotionalen Traditionsvereine, dass die eben eher ihren Trainer entlassen und eben selten mit dem ab- und wieder aufsteigen.
Ja, manchmal ist es viel Aktionismus, den man dann feststellt. Ich glaube, wir brauchen ja nur gerade auch eine Liga höher gucken, was beim HSV in den vergangenen Jahren, in den vielen Jahren Liga 2 passiert ist, beim 1. FC Köln. Wenn da mal eine Serie, die positiv verläuft, gestartet wird, dann denkt man ja schon in anderen Sphären. Ich warne aber immer davor zu sagen, ja, der Sportclub Freiburg, die kleine Oase da irgendwo im Breisgau, da kannst du ruhig arbeiten. Ich verfolge den Verein jetzt auch viele, viele Jahre, bin da sehr häufig vor Ort, aufgrund auch ihrer Europa-League-Teilnahmen. Es ist jetzt nicht so, dass die noch mit Bananen bezahlen oder mit Keksen oder so. Also da hat sich ja auch eine gewisse Erwartungshaltung gebildet. Die nehmen halt die Bundesliga sehr demütig immer an. Sie bleiben bodenständig. Sie haben aber auch eben Kontinuität. Und zwar nicht nur auf der Trainerposition wie über viele, viele Jahre mit Christian Streich, sondern eben auch dahinter, auf der Funktionärsebene, auf der Vorstandsebene, mit Seier, mit Hartenberg beispielsweise. Hartenberg? Hartenbach, so ist es. Danke, Sören. Kennt sich aus, Stichwort Netzwerk. Also in Freiburg ist schon was gewachsen. Also die haben ein Stadion, da passen auch 30.000 rein. Und es ist jetzt nicht mehr nur die Oase und nur die Badische Zeitung berichtet über den SC Freiburg, sondern da ist auch schon was gewachsen. Und wenn da die Überzeugung auch mal irgendwann weggeht in Richtung Trainer, dann werden sie auch handeln. Das ist ja gar keine Frage. Aber klar, bei ganz großen Clubs, die viel Tradition mitbringen, manchmal geht es auch ein bisschen zu schnell, weil Aktionismus dann doch der Trumpf ist.
Sören, manche Dinge, manche Geschichten brauchen zwei Anläufe. Warum ist das mit dir und Dynamo als Sportgeschäftsführer jetzt so quasi lieber auf den zweiten Blick mit rund 20 Monaten Verzögerung? Was hast du gedacht, als Dynamo auf einmal wieder auf dem Smartphone-Display war? Und was hat dir möglicherweise in den 20 Monaten die Zeit in Kassel noch gegeben?
Nein, ich glaube, ich bin jemand, und so hast du mich ja auch kennengelernt, ich blicke grundsätzlich nur nach vorne, auf das zurück oder dann sich Gedanken darüber zu machen, was wäre gewesen, wenn oder was war vor x Monaten.
Das war für dich war das, als das erste Mal zu Ende war, hast du abgehakt, hast gesagt, konzentriere mich jetzt auf Kassel.
Alles andere wäre nicht ich. Also, weil das sind Dinge, die sind vergangen, die kann ich nicht mehr beeinflussen. Und ich habe es so aus meinem ersten Kreuzbandriss mitgenommen, dass ich mich nur noch mit den Dingen beschäftige, die ich beeinflussen kann. Und die liegen sicher nicht mehr in der Vergangenheit. Man braucht sie, um auch bei uns vor allem, um zu analysieren, um auch mal zu reflektieren, ganz, ganz wichtig. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich immer mit dem Hier und Jetzt und dann, was kann in Zukunft sein. Deswegen war das kein großes Thema. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich glaube, dass die letzten anderthalb Jahre in Kassel viele Dinge aufgegangen sind von dem, was man sich da vorgenommen hat und dass man natürlich auch gesehen hat, was dort entsteht und entstanden ist und das ein Stück weit auch Belohnung meiner Arbeit war. Und deswegen habe ich weniger zurückgeblickt, sondern eher nach vorne und mir Gedanken gemacht, was erzähle ich denn, wenn ich hier bin? Was machen wir mit dem Club? Ja, und dann ging es recht zügig, dass es zu dem zweiten Termin eingeladen wurde und dass man am Ende mir den Zuschlag gegeben hat und sich für mich entschieden hat.
Marco, ist es von Vorteil, dass er den Verein, anders vielleicht auch als seine Vorgänger, kennt, die emotionalen, leidenschaftlichen Ausschläge, die es ja von außen betrachtet auch immer mal gibt und manch einer sagt von außen auch, das ist nicht immer ganz einfach mit Dynamo Dresden.
Hundertprozentig. Also ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann, jetzt nicht für die sportlichen Entscheidungen, die Sören treffen muss oder schon getroffen hat jetzt in dieser kurzen Zeit im Januar, sondern einfach auch für die Atmosphäre, weil er natürlich diesen Club halt kennt, das Umfeld kennt, die Region kennt aus seiner Zeit als Spieler hier. Und das kann natürlich ein Vorteil sein, gerade weil du auch als Sportgeschäftsführer einige Dinge immer wieder moderieren musst, logischerweise, auch für die Öffentlichkeit, für die Presse, für die Fans. Und dann, wenn du dann weißt, wie so ein Verein tickt, wie die Fanseele tickt, das kann natürlich immer nur von Vorteil sein, weil ich glaube, ja, du sagst zwar zu Recht, ich lebe halt nicht in der Vergangenheit, aber die Vergangenheit bringt natürlich was ganz Wichtiges mit, und zwar Erfahrung. Und die kann dir ja gar keiner mehr nehmen. Und die kannst du natürlich dann ins Hier und Jetzt oder in die nahe Zukunft wunderbar transportieren.
Sören, wie gehst du selbst mit Druck, Erwartungshaltung und der hier daseinenden Emotionalität um?
Naja, du hast ja schon angesprochen, dass ich es kenne aus meiner Spielerzeit und dass ich, ja, als Spieler habe ich es jetzt nicht groß anders empfunden als jetzt in der Position, in der Gesamtverantwortung. Mit Druck umgehen konnte ich immer gut, also das blende ich ein Stück weit aus. Und Erwartungshaltung ist natürlich ein Stichwort nach außen, aber ich glaube, ich habe an mich selber die höchsten Erwartungen und deswegen versuche ich, sage ich mal, in erster Linie meine eigenen Erwartungen zu erfüllen, weil ich glaube, wenn mir das gelingt, dann gibt es auch von außen nicht viele Erwartungen, die offen bleiben.
Nehmen uns nochmal mit in den Prozess, wo euch dann getroffen hat. Michael Ziegenbalg hat ja bei deiner Präsentation gesagt, na klar, man würde sich am liebsten in der Trainingsakademie oder in einem Restaurant treffen, das sei nur schwer möglich. Wie ist das dann? Wo trifft man sich dann? Ist das alles inkognito? Hat man dann Hoodie auf und will ja nicht gesehen werden? Trifft man sich auf irgendeiner abgelegenen Autobahngaststätte? Bei Jens Baxmann, dem neuen Sportchef von Eislöwen, habe ich gehört, die haben sich an irgendeinem abgelegenen Italiener am Senftenberger See getroffen. Du wirst mir sicherlich jetzt nicht verraten, wo er euch getroffen hat, aber interessant finde ich es schon. Ist das dann auch dein neuer Treffpunkt für neue Spieler?
Nee. Da lasse ich mir nochmal was einfallen, aber grundsätzlich sind wir nicht ganz so verfolgt gewesen, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich war schon in Dresden.
Das ist mir bekannt. Ich habe die Fußballspielen sehen.
Schwierig war es natürlich mit meinem Kasseler Nummernschild. Also ein KSV-Nummernschild, habe ich gedacht, naja gut, jetzt vielleicht nicht in der ersten Reihe parken oder irgendwo an der Straße, wo frei zugänglich ist und einer vielleicht mal vorbeifährt. Irgendein Spitzbube, der natürlich merkt, oh, das ist nicht das geläufige Kennzeichen und mit Fußballhintergrund weiß man bei KSV sicherlich, dass da eine Verbindung besteht. Ja, aber ich war ganz unaufgeregt. Es war ja auch schon dunkel um die Jahreszeit nach 17 Uhr. Ein Hoodie habe ich nicht getragen. Ich war recht normal gekleidet und mir sind noch nicht so viele begegnet. Insofern, ich bin danach nicht mehr essen gegangen und habe auch nicht groß hier übernachtet. Ich bin nur hergefahren und wieder zurückgefahren. War natürlich anderthalb Stunden einmal raus aus dem Auto und ansonsten 6 Stunden drin. Was für mich kein Problem ist. Insofern hat es ganz gut geklappt mit dem Undercover, weil Bilder habe ich keine gesehen.
Wo war es denn jetzt?
Da kommt der
Journalistin
wieder durch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wieder so lange her, ich kann mich gar nicht mehr groß daran erinnern.
Du lebst ja nicht in der Vergangenheit.
So, ja, absolut.
Aber vielleicht kannst du dich noch erinnern, oder ist hängen geblieben, wie das Echo war. Wie hast du das verfolgt mit deiner Verpflichtung? Ich habe es vorhin schon angesprochen. Es gibt so gängige Vorwürfe, Netzwerk ist eins, das hast du schon ausgeräumt. Dann Regionalliga Südwest, wie dein Vorgänger, da rümpft jetzt der eine oder andere die Nase. Noch nie in der zweiten Liga gearbeitet. Wie nimmst du die Vorwürfe wahr und wie nah kommt das überhaupt an dich ran? Oder sind wir die eigentlich, die dir das immer nur erzählen und du hättest das auch so gar nicht mitbekommen?
Teilweise. Natürlich bin ich nicht ganz auf den Kopf gefallen, dass ich mir gewisse Dinge denken kann oder wenn ich mich in die Rolle der Leute von außen herum reinversetze, dass man gewisse Gedanken sicherlich nachvollziehen kann. Auch, dass der Vorgänger ja auch in meiner Liga gearbeitet hat. Trotzdem entgegen ich dem einen oder anderen, dass ich noch nie in der zweiten Liga gearbeitet habe, dann wird es aber schwer, irgendwann mal in der zweiten Liga zu arbeiten, weil irgendwann ist ja tatsächlich immer das erste Mal in jedem Job. Ich glaube, ein Netzwerk haben wir relativ schnell ausgeräumt, weil jeder, der mich kennt im Sport und der das nicht von außen weiß und der sich Informationen über mich einholt, wird als erstes gesagt bekommen, dass ich sehr gut vernetzt bin. Und das habe ich mir auch über meine Spielerzeit schon erarbeitet. 3 Jahre, sage ich, ein Traditionsverein im Kleinen. Es ist die Regionalliga, aber wir haben den Umsatz des Clubs, ja, was haben wir, 60-70% Umsatz plus gehabt die letzten 3 Jahre. Das ist am Ende was zwar 2 Ligen tiefer ist, aber nach oben hin, was den Umgang mit den Mitarbeitern, den Zugang zu den Fans, das Spielerverpflichten, die Beratergespräche und dergleichen. Also es sind ja auch trotzdem Erfahrungen, die du hast, weil du am Ende in der ersten Reihe gestanden hast, weil du die Gesamtverantwortung für den Club hattest, der 8 Jahre vorher eine Insolvenz hatte, der eine schwierige Phase hatte zu dem und wo wir letztes Jahr im Winter auch am Scheidepunkt standen. Also da ging es auch wieder um die Existenz des Clubs und alles hat sich auf mich fokussiert, weil das ein oder andere aus dem Sommer nicht aufgegangen ist, weil wir eine schwere Verletzung hatten mit unserem besten Spieler, unserem Kapitän. So, und dann stehst du da an einem Punkt, wo auch alle auf dich draufhauen und was machst du dann? Und die Entscheidungen, die damals getroffen wurden und wo du dann für dich auch ein gutes Gefühl dabei hast, was funktioniert wie, das war schon eine sehr, sehr gute Erfahrung. Klar, deswegen bin ich trotzdem immer noch jung in dem Job. Aber wenn ich es mir nicht zutrauen würde, hätte ich es nicht gemacht. Und wenn die Verantwortlichen, die sich mit Sicherheit auch ein paar Gedanken dazu gemacht haben, es mir nicht zutrauen würden, hätten sie mich nicht genommen. Und dieses Erfahrungsargument zieht für mich an der Stelle nicht, weil nur so kann ich ja auch da die Erfahrung sammeln. Und ich bin 100% dazu in der Lage, das zu bewältigen. Ja.
Ich finde mal, was heißt Netzwerk? Ich habe auch dieses Wort gehört. Es gibt übrigens gutes und schlechtes Netzwerk. Also das muss man erstmal für sich definitiv
definieren. Ich habe gesagt, gut vernetzt.
Anders. Kann ich auf dich jetzt gemünzt, sondern was du dir da von außen einmal reingetragen wird. Auch ein Netzwerk wird über Jahre gestaltet und nicht von heute auf morgen. Und was ich finde, was viel zu kurz kommt, ist doch meine Sören, und das ist jetzt nicht irgendwie, weil wir Kollegen waren ja jetzt bei den Medien, wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut oder so lang. Natürlich hat man sich hier und da schon gesehen, sondern das, was ich immer oft vermisse, ist, das ist übrigens ein ehemaliger Profi, der diese Liga kennt, weil er da selbst gespielt hat. Und Dynamo Dresden hat sich jetzt einen Sportgeschäftsführer geholt, der Fußballkompetenz mitbringt. Und ich erinnere mal an so viele Vereine, die sowohl in der ersten Liga rumtouren, als auch in der zweiten oder in der dritten Liga, die irgendwann mal darauf gesetzt haben, keine Fußballkompetenz in ihren Reihen in dieser Ebene zu haben. Und was aus diesen Vereinen dann geworden ist. Blanker Horror, viel Blechschaden, den man reparieren musste. Und ich plädiere immer dafür, und da lasse ich mich auch gar nicht von abbringen, Fußballkompetenz in so einer Ebene zu haben, das Verständnis zu haben, wie eine Mannschaft tickt, was da gerade passieren könnte in der Kabine, wie ein Trainer funktioniert, weil er selbst viele Trainer gehabt hat. Das sollte man bei all den Netzwerkgeschichten nicht vergessen. Fußballkompetenz ist für mich das A und O erstmal.
Sören, beim Spieler würde man sagen oder fragen, ist das jetzt der berühmte nächste Schritt in der Karriere? Ist Dynamo für dich der nächste Schritt? Sozusagen der Sprung jetzt von der vierten in die zweite Liga zum größeren Traditionsverein?
Also ich habe als Spieler schon keinen Karriereplan in dem Sinn gehabt und ich habe das jetzt auf der anderen Seite auch nicht. Ich hätte mir vorstellen können, 10 Jahre in Kassel zu bleiben. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, beim Fernsehen zu bleiben oder vielleicht auch ganz andere Dinge zu machen. Ich habe BWL mal studiert, weil ich gesagt habe, ich möchte mir diese Qualifikation offen halten, rauszugehen aus dem Fußball, wenn ich vielleicht mal keine Lust mehr drauf habe, fremdbestimmt zu sein oder mich damit auseinandersetzen zu müssen, was andere vielleicht auch über mich denken. Insofern habe ich das nicht geplant. Es gab in der Zwischenzeit trotzdem auch Anfragen von Drittligisten. Es gab damals, wo die ersten Gespräche hier geführt worden waren, auch eine sehr konkrete Anfrage aus der zweiten Liga, ein bisschen weiter nördlich, ohne jetzt Namen zu nennen, die ich damals abgelehnt habe. Also es geht am Ende immer darum, wie ist dein Gefühl? Was glaubst du, ist für dich die Herausforderung und wie ist es auch umsetzbar? Schaffst du das? Traust du dir das zu? Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass es ein nächster Schritt ist, sondern ich sehe es einfach persönlich für mich als Chance und mit dem Glauben daran, dass ich diese Aufgabe hier, dass der Aufgabe gewachsen bin und sie zweitens auch erfüllen kann. Und deswegen geht es gar nicht so sehr um mich persönlich, sondern eher darum, was kann ich hier geben und was kann ich dazu beitragen, dass der Club erfolgreich ist. Da geht es weniger um mich persönlich und meine eigene Planung.
Zweite Liga nördlich, ich rattere gerade. Naja, hast du dort auch gespielt oder?
Nein.
Gut, naja, ich denke mal drüber.
Weiter rechts nördlich, aber das sage ich jetzt nicht.
Okay. Gibt es eigentlich Sportchefs, an denen, ich will jetzt nicht von Vorbild sprechen, aber gibt es so Leute, du hast ja nun auch viele kennengelernt in deiner Karriere als Fußballer, auch jetzt durch deine Arbeit als Experte, gibt es so Leute, wo du sagst, die finde ich gut, daran orientiere ich mich auch ein bisschen?
Grundsätzlich habe ich mir von jedem was mitgenommen, also sowohl von jedem Trainer, einen Trainerschein habe ich auch noch gemacht in der Zwischenzeit, als auch von jedem Manager habe ich mir Dinge mitgenommen, wo ich sage, darin sehe ich mich, da stimme ich zu, da hat er sich gut verhalten oder auch bei einigen Dingen abgelehnt und nicht mitgenommen, wo ich sage, nee, das ist Käse, das funktioniert nicht und so mache ich es auf keinen Fall. Und so habe ich mir das Bild gebaut, sage ich mal, über meine Karriere hin, dass ich gesagt habe, okay, so möchte ich in dieser Position agieren, so bin ich auch, da muss ich mich auch nicht verstellen und das wird wahrscheinlich auch Erfolg bringen und was wir dann im Club drumherum so machen, da hat man so seine ganz eigene Vorstellung davon und so bin ich am Ende auch nach Kassel gegangen, so und so und so machen wir es, damit wir wieder da und da hinkommen. Das ist das, was man aus seiner eigenen Zeit mitnimmt. Ja, und ansonsten, Markus Krösch und ich sind sehr gut befreundet seit Paderborner Zeiten. Ich meine, seinen Weg brauchen wir jetzt nicht hier beschreiben, der ist natürlich verrückt, aber klar sind wir im regen Austausch und wenn dann mal ein Anruf aus Italien kommt wegen einem Sechser, dann ist es natürlich so, dass ich ihn nicht frage, was ich machen soll. Ich weiß schon, was ich machen soll, aber hinterher sprechen wir mal drüber, so und so ist es gelaufen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Ich wäre ja blöd, wenn ich mein Netzwerk nicht nutzen würde, dahingehend mal zu fragen, wie war es bei dir, was hast du da gemacht? Und ich habe es so gemacht. Und insofern bin ich da froh um jede Unterstützung, die man da kriegt. Aber am Ende weiß ich schon ganz genau, wie ich es machen möchte und suche mir da so meine Zutaten raus für meinen eigenen Kochtopf.
War der Markus Krösche zufrieden letzte Woche mit dem, so wie du es gemacht hast, mit dem Sechser hier?
Also
bei
Dynamo? Der hat eine ganze Menge richtig gemacht in seiner Karriere und ich habe ihn, wie gesagt, jetzt nicht gefragt, wie ich es machen soll, sondern ich habe ihm gesagt, ich würde so und so machen und dann hat er einfach gesagt, nee, passt. Und dann habe ich es so gemacht und hinterher habe ich es ihm erklärt, wie es gelaufen ist, hat er gesagt, ja, passt auch und dann haben wir über was anderes geredet.
Würde ich jetzt auch sagen, es passt jetzt erstmal so für die Rückrunde, denke ich, ne? Und dann gucken wir im Sommer weiter.
Aber wenn wir jetzt so über Top 3 Sportchefs sprechen, Kreischer schon mit dabei, Marco, oder?
Ja. Ich würde sagen, hat Eintracht Frankfurt ganz gut bedient mit seiner Aufgabe.
Wen siehst du noch so, wenn wir jetzt über Sportchefs reden in Deutschland? Wer ist so ganz hohes Regal?
Auch wenn er im vergangenen Sommer auch noch ein bisschen Kritik bekommen hat, Max Eberl, was der bei Borussia Mönchengladbach geleistet hat. Und auch jetzt bei den Bayern, das muss man auch mal ganz klar sagen, zusammen mit Christoph Freund. Im Nachhinein sind dann doch sehr viele zu Kreuze gekrochen und haben dann die Transfers, die er da getätigt hat, dann doch ganz gut gefunden. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das ist so schwer. Wir haben über die Freiburger gesprochen, was die Jahr für Jahr da machen. Und ich finde auch, beim VfB Stuttgart läuft auch alles sehr rund mit Fabian Wohlgemuth. Da haben sie in den vergangenen 2-3 Jahren seit der Relegation jedes Jahr 2-3 Stammspieler verloren, und wie sie das aufgefangen haben. Es gibt schon einige richtig gute.
Und eben in der zweiten Liga, so Nils Ole Boog, der in aller Munde war im Herbst, der musste ja auch seine Meriten dort sammeln und seine Erfahrung sammeln in der zweiten Liga und war dann, wie gesagt, im
Ja, aber auch Herbst da, auch da sehen wir wieder Fußballkompetenz. Ja, ja. Hat selbst gespielt auf sehr anständigem Niveau, weiß, wie der Hase läuft, und was er da in Elversberg mit Horst Steffen und auch jetzt nach der Steffen-Ära leistet, mit seiner Scouting-Abteilung, das vergisst man immer so, ist ja keine One-Man-Show, sondern du arbeitest ja im Team bei Markus Krösche, aufgrund der Frankfurt Europapokal-Nummer haben wir natürlich auch ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut, und ich weiß, was da für ein Team dahinter arbeitet, unglaublich viele Stunden auch da verbringt vor Bildschirmen und Reisen, um halt die entsprechenden Transfers dann irgendwie dann noch zu tätigen, dann tauscht man sich aus und der Sportchef wird dann irgendwann die Entscheidung treffen, aber da gehören halt echt viele Menschen im Hintergrund auch dazu.
Hast du eigentlich, das interessiert mich jetzt, als du hier weggegangen bist aus Dresden, das lag ja auch am Trainer, und der war ja letztes Jahr auch in der zweiten Liga tätig, habt ihr mal dann euch unterhalten, warum das in Dresden nicht mehr geklappt hat? Habt ihr die Friedenspfeife geraucht?
Ja. Ich bin grundsätzlich kein nachtragender Mensch, also insofern, und das war damals ja auch eine rein sportliche Geschichte. Er hat mir das erklärt, wie er das sieht. Er ist der Cheftrainer. Ich habe es damals als Spieler anders gesehen. Im Nachhinein habe ich, glaube ich, nicht Unrecht gehabt, weil im Winter hätte er mich gerne gehabt, als die Situation schwieriger war. Aber da gab es überhaupt kein böses Blut, einfach unterschiedliche Ansichten, und es kommt im Fußball so zusammen. Lustigerweise haben wir uns aber in Dresden dann auch nochmal getroffen, weil er den Kontakt auch zu mir gesucht hat, um einfach zu wissen, was aus meiner Sicht, weil er weiß, dass ich ein bisschen was gesehen habe, was er vielleicht falsch gemacht hat. Also hat sich da reflektiert. Er hat mir bei mir zu Hause 1,5 Stunden ein sehr offenes Gespräch, und jeder, der Fiello kennt, weiß auch, wie emotional er ist. Und ich habe ihn tatsächlich auch vorher gefragt, soll ich wirklich ehrlich sein? Und er hat gesagt, ja, ich soll ehrlich sein. Dann war ich ehrlich, und zwischendurch habe ich natürlich das Funkeln in den Augen gesehen. Also da hat es bei an der einen oder anderen Stelle schon aufgeblitzt, wo ich gedacht habe, jetzt erstmal lieber gucken, wie ich schnell rauskomme. Aber das spricht da an der Stelle für ihn. Da hat er sehr, sehr gut reflektiert, haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Und wenn wir uns jetzt beim Fernsehen gesehen haben, haben wir ganz normal geplaudert. Ich habe ihm da auch viel Glück gewünscht. Also insofern ist da nichts hängen geblieben.
Finde ich stark. Aber auch, dass er dann gleich reflektiert haben wollte, warum das nicht funktioniert hat, das finde ich...
Naja, es war am Ende ja auch seine erste Trainerstation. Ja, ja. Und das, die Dinge darf man ja auch nicht unterschätzen. Er hat in der Jugend 1-2 Jahre gearbeitet. Und dann kommst du bei dem Club gleich in die Verantwortung. Damals zu der Zeit, wo Mike Walpurgis gehen musste, wo wir in einer schwierigen Phase waren. Gerade kriegst du das Fußballlehrer-Zertifikat. Und deswegen bist du trotzdem ein junger Trainer. Und es macht schon Sinn, dass diese Nagelsmanns, natürlich kriegst du die nicht alle 5 Jahre raus, sondern der hat trotzdem ja von klein auf angefangen. Der ist ja schon jahrelang Trainer. Und das sind auch Erfahrungen, die man macht. Und deswegen, wie gesagt, ist auch die vierte Liga eine verantwortliche Position bei einem ehemaligen Traditionsverein, wo genug Dampf auf dem Kessel ist. Und die Regionalliga Südwest bringt immer wieder auch gute Leute raus. Du hast Ole Boog angesprochen, der war auch mal in der vierten Liga, hat mit Elversberg natürlich ein bisschen mehr Patte gehabt zum Investieren, als ich in Kassel hatte. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass das manchmal eine Rolle spielt. Aber hat es herausragend gemacht in dem Konstrukt und aus der vierten Liga. Wenn ich an Vincent Wagner denke, den er jetzt hat, den ich natürlich auch sehr gut kenne. Markus Fiedler war es in Magdeburg noch, bei dem es ein bisschen unglücklicher gelaufen ist. Aber dann gibt es auch einzelne Spieler wieder. Na, Maimouni von Hoffenheim 2, der zur Eintracht geht. Also das ist ja am Ende auch was. Dort entsteht ja auch immer wieder was. Und warum sollen nur Spieler oder Trainer ihren Weg daraus machen, sondern auch dann auf meiner Ebene die Leute.
Christian Fjell hat als Trainer hier in Dresden angefangen. Du hast auch erzählt, du hast Trainerscheine, deinen ersten hier in deiner Dresdner Zeit gemacht. Trainerjob war aber für dich nie das Thema.
Ja, ich war schon immer jemand auch als Spieler, der sich sehr um Zusammenhänge, um das große Ganze gekümmert hat. Ich habe immer, sag ich mal, die Kabine auch ein Stück weit aus Spielersicht im Griff gehabt, habe aber trotzdem mich im Club auch dafür interessiert, was passiert drumherum, wie sind die Zusammenhänge. Und dieser Blick aufs große Ganze war am Ende auch entscheidend, dahin zu gehen, zu sagen, ich möchte mehr als nur das auf der grünen Wiese bestimmen. Es war einfach so, dass ich auch zum Trainerschein damals, zum DFB, weil das so ein Sonderkurs gewesen ist damals, Pathway mit der B-Plus-Lizenz, als sie mich gefragt haben, warum machst du den Schein, habe ich gesagt, ich möchte wissen, ob ich Trainer werden möchte. Ich weiß es hinterher immer noch nicht. Am Ende schadet Wissen nie und ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwann auch nochmal eine A-Lizenz mache oder ob ich irgendwann mal an der Linie stehe. Im Moment sehe ich es nicht. Aber grundsätzlich war für mich das Entscheidende, dass ich mehr beeinflussen wollte als nur das auf der grünen Wiese, weil ich glaube, die Gesamtzusammenhänge gut zu kennen und zu wissen, was wie zusammenpassen muss, damit das ganze Konstrukt erfolgreich ist.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Marco, zurück zu Dynamo. Die Hinrundenbilanz ist ja sehr besonders pralle. Man hat 13 Punkte, Tabellenschlusslicht. Wie siehst du denn die Sportgemeinschaft nach Hinrunde mit Blick auf Rückrunde aufgestellt?
Ja, ich glaube, dass man, also erstmal darf man nicht vergessen, immer noch ein Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga. Es ist schon nicht so ohne, aus Liga 3 in Liga 2 zu gehen. Das ist schon ein Sprung, den dann auch nicht immer auch jeder Spieler schafft tatsächlich. Vielleicht denken dann einige, ja, das kriegen wir dann auch in der zweiten Liga weiter zu performen. Das ist dann nicht so easy. Deswegen sehen wir auch bei vielen Aufsteigern in der Vergangenheit auch viele personelle Entscheidungen und auch personelle Umbrüche, weil natürlich auch die Verantwortlichen wissen, dass die zweite Liga schon ein anderes Brett ist als Liga 3. Und bei Dynamo muss man, glaube ich, ganz klar sagen, ich glaube, was viele natürlich frustriert hat, enttäuscht hat, ist diese desaströse Heimbilanz. Ich glaube, in diesem Aufstiegsjahr, super Heimstadt, ich glaube, bestes Heimteam der dritten Liga, dass man auch dann dieses Stadion hier in der Liga, in Liga 2, als Festung bilden kann. Und dass da halt nur ein Heimsieg bei herausgekommen ist. Ich glaube, da haben sich einige was anderes erwartet. Und sportlich müssen wir nicht drüber reden. Das sind ja auch dann jetzt schon auch Entscheidungen im Januar getroffen worden. Die Defensive, wenn du nicht einmal zu Null spielst, auch wenn du natürlich auch jetzt nicht 6, 7, 8 Spiele dabei gehabt hattest, wo du mit 4, 5 Toren Unterschied verloren hast, aber nicht einmal zu Null zu spielen, ich glaube, die zweitschwächste Defensive der zweiten Liga zu haben, das sind Knackpunkte, die aufzufangen, ist unglaublich schwierig.
Ja, und das ist eben kein Ausrutscher bei der Defensive, sondern das ist dann irgendwie auch ein Muster.
Ich habe es ja in Kiel gesehen. Das ist ja auch immer so schwierig, finde ich. Es sind häufig auch individuelle Fehler passiert.
Aber nicht dann, nur bei einem, sondern es macht ja immer unterschiedliche
Fehler. Also auch für den Trainer ist es dann ja auch, und ich tausche mich ja sehr viel mit Trainern aus, ist ja nichts Mannschaftstaktisches, an dem du dann arbeitest, sondern du musst Gespräche führen mit den Spielern. Warum passieren die gerade diese individuellen Fehler? Daran wieder zu arbeiten, auch die Spieler müssen wieder daran arbeiten. Deswegen ist so eine Rückrunde, es wird sich vieles zeigen. Die Heimbilanz muss aufpoliert werden. Jetzt die ersten 3 Spiele, du hast 2 Heimspiele gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Wäre schon nicht so verkehrt, wenn Dynamo die dann aus ihrer Sicht natürlich gewinnt, logischerweise, um die anderen natürlich auch unter Druck zu setzen, um wieder richtig im Geschäft zu sein, um vielleicht auch 1, 2 Mannschaften dann hinter sich zu lassen mit einem guten Rückrundenstart, ist ja keine Frage.
Heimbilanz verbessern und Defensive verbessern. Ich frage mal den ehemaligen Innenverteidiger, habt ihr denn die Symptome so ein bisschen in den Griff bekommen? Wobei in den beiden Testspielen gegen Aarau und Essen seid ihr auch nicht ohne Gegentor geblieben.
Also grundsätzlich habe ich dir im Vorgespräch schon mal gesagt, was ich von Vorbereitungsergebnissen halte. Das interessiert mich nicht so viel. Um das mal darzustellen, ich habe am letzten Montag in der Türkei Hannover gegen Gladbach geschaut und Hannover hat in 2 Halbzeiten Gladbach komplett hergespielt. Jeder, der am Wochenende Bundesliga geschaut hat, Gladbach zu Hause gegen Augsburg, lockeres 4-0. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hannover gegen Augsburg 7-0 gewinnt. Das ist am Ende ein Unterschied zwischen Vorbereitung und Wettkampf. Am Ende weiß ich das aus meiner Spielerzeit. Die letzten Prozente in diesen Spielen gibst du nicht, weil du dich nicht verletzen möchtest. 2 Wochen bis zum Start. Den letzten Zweikampf führst du nicht, weil du genau weißt, wann es wieder um was geht. Und ich habe das selber als Spieler gehabt. Wir haben die besten Vorbereitungen gespielt und den schlechtesten Start. Wir haben die schlechtesten Vorbereitungen gespielt, wo alle gedacht haben, Gott, oh Gott, oh Gott, haben wir aus den ersten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Insofern gäbe ich auf Ergebnisse nichts. Wir haben auf Inhalte geguckt, wir haben darauf geguckt, dass alle gesund durchkommen. Als wir zurück waren, waren 3 krank aus dem Flieger, keine Ahnung, da haben wir, was wir da falsch gemacht haben. Aber grundsätzlich war wichtig, alle gesund durchkommen, die Themen bearbeiten, die wir zu bearbeiten hatten. Und wenn ich aber trotzdem das Spiel gegen Essen nehme, am Ende ist es eine Situation gewesen, die du einer sehr, sehr guten Mannschaft aus der 3. Liga gibst, die auch aufsteigen will. Ansonsten haben wir sie als Tabellenletzter der 2. Liga, wenn man die Tabelle jetzt reinnimmt, komplett dominiert, haben selbst genügend Einschussmöglichkeiten. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, die musst du dann machen und den einen darfst du nicht geben. Völlig richtig, aber ich habe auch gesagt, besser da gegen Essen und jetzt nicht gegen Fürth. Insofern wissen wir, an welchen Themen wir arbeiten müssen, aber ich glaube, dass man im Trainingslager schon gesehen hat, welche individuelle Qualität wir am Ende mit den Neuen dazu bekommen haben.
Fazit vom Trainingslager, also keine Verletzung, hast du jetzt gerade schon gesagt, hohe Trainings- und Spielintensität, Neuzugänge schnell integriert, klingt nach Überzeugung und Zuversicht und ich höre raus, ihr habt mehr trainiert als damals unter Mike Walpurgis in der Türkei.
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, die Fragen, das ist schon echt auch lange wieder her. Ich war sehr zufrieden.
Mensch, dein Kurzzeitgedächtnis.
Ja, ich weiß auch nicht, gab ja mal einen Bundeskanzler, der sich auch wenig erinnern konnte an Sachen. Ne?
Ich sehe morgen schon das Zitat. Ich sehe es morgen schon.
Ja, schön. Damit muss man spielen auf der Seite.
Auf jeden Fall.
Nein, ich war mit der Intensität total zufrieden, auch mit dem Engagement von den Jungs, sowohl erste als auch zweite Halbzeit. Alle haben Vollgas gegeben und die Inhalte, die wir bearbeitet haben, waren in den Trainingsformen auch völlig klar. Und jedem ist klar, dass sie am Samstag da sein müssen und nicht die Woche vorher gegen Essen. Wir haben das trotzdem kritisch aufgearbeitet. Der Trainer hatte gewisse Vorgaben erteilt und natürlich war er dann nicht zufrieden und sauer. Und das ist auch gut, dass wir Anfang Januar nicht zufrieden sind. Aber vom Grundsatz her, mit den Neuen im Trainingslager relativ in kurzer Zeit auf einem Haufen zu sein. Und die Mannschaft ist auch dafür, dass es so schlecht lief in der Hinrunde, außergewöhnlich gut von innen heraus. Also der Kern, das stimmt, das passt, die brennen alle, die Jungs, die zerfleischen sich nicht. Da ist jetzt keiner irgendwie nur schlechte Laune und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Also das ist schon außergewöhnlich gut, die Stimmung im Team. Vielleicht tickt zu gut, dafür haben wir jetzt ein bisschen Reibung mehr. Aber am Ende ist Konkurrenzkampf immer auch was. Das habe ich den Jungs auch gesagt, ihr müsst natürlich damit leben, dass wir es sportlich beurteilen und dass wir an der einen oder anderen Stelle nachbessern. Ja, wo der ein oder andere jetzt eine schwierigere Situation hat. Aber die gilt es anzunehmen. Der Konkurrenzkampf ist am Ende das, was die Mannschaft in Summe auch besser macht. Und ich nehme da auch eine total positive und eine totale Aufbruchstimmung wahr, weil ich habe es euch ja auch erzählt, ich habe es selber erlebt als Spieler. Ich hatte 13 Punkte, da hat auch jeder gesagt, boah, alles vorbei. Wir hatten sogar 11. Und da waren wir am 27. Spieltag noch Letzter. Am Ende waren wir 7., weil wir von den letzten 7 Spielen 6 gewonnen haben und dann mal 5 hintereinander. Am Ende ist sowieso auch egal, gegen wen du spielst.
Daran kannst du dich aber gut erinnern, oder?
Ja.
Muss ich jetzt mal so, ist mir gerade aufgefallen.
Naja, aber es macht ja schon was mit mir, auch es macht doch was, glaube ich, mit den Jungs, wenn ich in der ersten Besprechung vor ihnen stehe und sage, Jungs, also wenn ich davon rede, dass wir schaffen, dann weiß ich und dann kann ich das behaupten, weil ich es selber schon geschafft habe und sogar schon 2-mal und einmal mit 11 Punkten bei St. Pauli zu meiner damaligen Zeit war ich auch Kapitän. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute mir entgegenkamen. Oh, mit euch rechnet eh keiner mehr. Oder 27. Spieltag, Letzter, St. Pauli, 3. Liga. Nee, am Arsch. Wir haben es geschafft, weil am Ende, darf ich ja sagen, oder?
Ja, klar.
Am Ende, am 34. Spieltag müssen wir über dem Strich stehen. Und wenn es dann 2 Spiele noch Bonus sind und wir sind dann in der Liga, ist alles in Ordnung. Und deswegen Ruhe bewahren, die Dinge machen, die wir beeinflussen können. Und dann brauchen wir langen Atem. Es wird nach wie vor noch Rückschläge geben. Das wird so kommen. Also wir werden jetzt nicht durchfliegen. Aber ich bin total überzeugt von der Qualität, die wir jetzt in der Truppe haben und von der Überzeugung, die wir haben, dass wir es schaffen können. Und das lebe ich sehr, sehr gerne vor, weil ich es auch bin. Ich bin einfach überzeugt.
Tino, dann würde ich sagen, dann lass uns mal über das sprechen, was jetzt im Winter passiert ist. Stichwort Neuzugänge. 4 Laien, eine Festverpflichtung. Laien auch deshalb, weil es das Risiko für beide Seiten, für Spieler als auch Vereinsseite, überschaubar macht?
Naja, einerseits auch, weil der Winter eben auch ein schwieriger Markt ist, weil wir jetzt auch, ich bin jetzt nicht vorgefahren und der Aufsichtsrat hat mir einen Geldtopf zur Seite gestellt und hat gesagt, so jetzt kauft ihr mal ein paar Spieler ein und ihr seid irgendwie wieder besser. Also es ist natürlich klar, dass du immer auch auf die finanziellen Möglichkeiten des Clubs schaust und an der einen oder anderen Stelle schaust, was ist machbar, was ist realisierbar, was nicht. dass es immer ein gängiges Mittel ist, auch aus der Bundesliga-Qualität dazuzunehmen. Wenn ich jetzt an Thomas Keller alleine denke, das was auch in sehr, sehr kurzer Zeit gegen Eugen Holger Sandwald angerufen habe und gesagt habe, pass auf, ich brauche den Kelle. Und dann sagt er, ja, ein bisschen Spielpraxis wäre schon okay, aber auch Jungs zu nehmen, die dann am Ende dafür brennen. Also nicht Jungs zu nehmen, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen Spielpraxis zur zweiten Liga. Nee, Jungs aus dem persönlichen Gespräch zu nehmen, die den Charakter, die Mentalität dafür haben, das anzunehmen. Oder wenn man Robert Wagner nehmen, der mit Kiel jetzt 20 Punkte, klar, nicht das, was Kiel wollte, aber am Ende mit ganz unten nichts zu tun hat, der geht da weg und kommt zu uns. Also das macht's ja auch nicht leichter, dann da zu spielen. Und Kiel ist ja eine Mannschaft, ich glaube, der zweitteuerste Kaderwert in der Liga. Da springen ja schon ein paar Jungs rum, wo man sich auch ein paar andere Sachen von erwartet hat. Und das spricht am Ende für den Charakter der Jungs. Und danach haben wir sie in erster Linie ausgesucht. Und dann schauen wir, was ist möglich, in welchem Konstrukt stellen wir es dar. Und deswegen habe ich kein Problem damit, Spieler zu leihen, weil ich am Ende überzeugt davon bin, dass sie die Aufgabe, dass sie sich der Aufgabe annehmen und total funktionieren für Dynamo, auch wenn ihre Zukunft dann im Sommer erstmal ist, dass sie zurückgehen. Aber vielleicht wird es bei dem einen oder anderen auch so sein, dass man darüber spricht, dass er bleibt. Also insofern habe ich damit kein Problem, ist dem Wintertransfermarkt ein Stück weit geschuldet.
Ab wann und wie intensiv warst du in die Wintertransfers eingebunden? Das ging ja dann am 2. Januar, dem Tag deiner Vorstellung auch in Dresden, ging es ja Schlag auf Schlag.
Naja, grundsätzlich habe ich ja gesagt, von dem ersten Gesprächstermin ist man natürlich in Gedanken da. Und als ich dann den Zuschlag bekommen habe, habe ich natürlich relativ schnell mit Stefan Zimmermann Kontakt aufgenommen, weil ich überzeugt davon war, dass die Vereine sich einigen. Da war ich dann auch noch ein Stück weit eingebunden und insofern war das dann schon relativ klar. Ich habe dann natürlich nicht direkt Einblick gehabt, bevor die Tinte trocken war, aber Stefan Zimmermann hat mich relativ schnell abgeholt, wie der Stand ist. Wir haben uns da kurz ausgetauscht. Ich habe ihm natürlich auch die eine oder andere Idee von mir schon mal gespiegelt. Und dann ging es auf kurzem Weg mit Paul Wagner, mit Christian Knoll, wie eine Taskforce, dass wir uns jeden Tag ausgetauscht haben, dass sie mich abgeholt haben über den Stand. Was ist vorbereitet, weil das ist ja auch ganz wichtig. Dafür sind eben die vielen Leute im Club auch da. Und da habe ich sie auch schon für gelobt. Die Vorarbeit war hervorragend. Und so, wie sie mich direkt mit eingebunden haben, das ging reibungslos. Das war am Ende nach dem zweiten, dritten Call, habe ich gedacht, wir arbeiten schon viel, viel länger zusammen. Und dann war ich direkt mit drin, bin in allen Themen gewesen, habe bei allem ja auch mitgewirkt, meine eigenen Ideen auch eingebracht, vielleicht das ein oder andere auch verworfen oder vom Tisch gewischt, wo ich sage, okay, in der Gesamtverantwortung von mir jetzt würde ich das und das anders machen. Das gehört am Ende auch dazu, wenn ich die Gesamtverantwortung trage. Aber das ging von dem Tag an, als ich den Zuschlag bekommen habe, relativ fix. Und Ziel war immer klar, dass wir zum Trainingslager natürlich das meiste machen wollen, was wir machen wollen, um die Jungs an Bord zu haben, um eben das Trainingslager zu nutzen, dass der Haufen aufeinander hängt und sich gut aneinander gewöhnt. Klar, hätte ich mir das mit dem Torwart zum Trainingslager auch gewünscht und dann haben wir gesagt, dann gucken wir mal, was noch passiert, dann gucken wir mal, was auf der Abgangsseite auch noch passiert. Jetzt hat sich's mit dem Torwart, mit dem Elias bis heute verzögert. Das ist dann am Ende so, deswegen war es trotzdem ein gutes Trainingslager und deswegen bin ich trotzdem sehr, sehr froh, dass der Elias jetzt da ist.
Ist der Kader damit jetzt komplett? Ich würde dir ungern noch die Frage nach Andy Hutti ersparen.
Oh, die gehört eigentlich eine, dazu, oder?
Ja. Der eine oder andere Podcast-Hörer weiß, dass das ein Thema ist, was nicht nur Dynamo begleitet, sondern auch uns.
Naja, ich glaube grundsätzlich, wir haben ja auch bei der Geschichte mit Lecce und mit Kofi gesehen, dass im Winter manchmal noch Dinge passieren, mit denen man heute nicht unbedingt rechnet. Und da sollte man bis Ende Januar sicher die Augen und Ohren offen halten. Und natürlich ist was uns qualitativ verbessert, immer was ich im Auge auch habe. Trotzdem muss man jetzt auch erstmal sagen, wir sind schon ein paar viele in der Kabine und auf dem Platz. Und das, was über allem steht, ist, dass natürlich auch die Gesamtstimmung nicht leidet, dass nicht zu viele, die mit ihrer eigenen Situation unzufrieden sind, dann am Ende eventuell das ein oder andere kleine Feuerchen aufmachen. Insofern gucken wir erstmal, was auf der Abgangsseite passiert. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns noch mit dem einen oder anderen, der uns dann auch nochmal individuell besser machen würde, klar.
Das heißt, der Trainer hat das im Interview in der Türkei formuliert, mit den Kader ausbalanciert zu bekommen. Fand ich eine schöne Formulierung. Du hast jetzt klar von Abgängen gesprochen. Da wird definitiv was passieren. Ich glaube, wir sind jetzt bei 29 fitten Profis. Die sind ja Tatsache alle fit. Der 30. wäre Lennart Grill, der verletzt ausfällt, glaube ich. 29 sind zu viel, oder?
Am Ende spielt jeder seine Rolle und man hat es, glaube ich, in der Hinrunde gesehen. Da waren es nicht ganz so viele, da war der Kader vielleicht einen Tick zu klein, weil als dann mal 4, 5, 6 ausgefallen sind, da hat man sich schon angeguckt, wie kann man am Ende noch nachlegen oder wer fällt jetzt überhaupt mit, was ziehen wir von unten hoch. Insofern glaube ich, dass wir da eine gute Größe finden werden. Und natürlich ist man gesprächsbereit, wenn der ein oder andere, der seine Situation, wenn die in der Hinrunde schon schwierig war und die jetzt mit den Neuzugängen sich sicher nicht verbessert hat, dass man da vielleicht das ein oder andere Problemchen, was entstehen könnte, jetzt löst. Das steht außer Frage, ohne dass ich hier irgendeinem von den Jungs vorwerfen möchte, dass er da schlechte Stimmung machen würde. Gar nicht. Das sind charakterlich alles ganz, ganz einwandfreie Jungs.
Das Thema Kofi Amoako hast du abgeräumt im Trainingslager schon. Was seit dem Trainingslager mehr denn je schwebt, ist ein möglicher Transfer von Dominik Koder. Gibt es heute ein neues Update zu dem Thema?
Nee. Das ist ja eine Ja-Nein-Frage, oder? Nein, ich habe das im Trainingslager ja schon gesagt. Domme ist da mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten. Das respektieren wir, haben aber natürlich auch gesagt, dass solange dieser Wechselwunsch da ist und er sich nicht total mit der Aufgabe und dem Ganzen hier committet, dass er da natürlich sportlich bei uns erstmal keine Rolle mehr spielen wird, ist an Trainingseinheiten noch beteiligt, aber hat natürlich auch keine Testspiele gemacht, weil wir am Ende dem Ganzen nicht im Wege stehen, wenn er sich verändern möchte. Aber es sind am Ende eben auch drei Parteien, die da eine Rolle spielen. Das heißt, der aufnehmende Verein und auch Domme selber, dass man da Lösungen findet, die für alle Seiten zufriedenstellend sind. Das ist bis jetzt nicht passiert. Ich habe das Telefon auf Flugmodus gemacht, weil ich mich ganz euch widmen möchte und den Zuschauern. Deswegen gucken wir dann nachher wieder drauf.
Willst du mal kurz anmachen? Also vielleicht ein Call-Trip? Ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch, oder? Also,
ich muss, glaube ich, gleich nochmal laden, der Akku wahrscheinlich.
Dominik Koder ist ein gutes Thema, Marco. Irgendwie, der Junge hat so viel Potenzial gehabt in der letzten Rückrunde, in der dritten Liga. Hat auch dazu beigetragen, maßgeblich, dass Dynamo den Sprung schafft in die zweite Liga. Aber weder in Karlsruhe noch in Regensburg und jetzt in Dresden hat es so richtig Flutsch gemacht mit der zweiten Liga und Dominik Koder.
Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, Sprung, dritte, zweite Liga.
Ist der so groß?
Nicht zu unterschätzen. Ja, er ist schon nicht so klein. Also das merkt man schon immer wieder. Und es gibt auch Spielerphänomene. Auch das ist ein Kollege von uns, von dem Medienexperte Simon Terodde, der in der zweiten Liga, egal bei welchem Verein er war, alles zertrümmert hat, was vor ihm stand, unglaublich viele Tore erzielt hat. Und in der ersten Liga, und da ist der Sprung ja auch nochmal kein so geringer, hat es nicht so funktioniert. Es gibt diese Phänomene und vielleicht gehört Domme auch dazu. Oder es macht dann Klick bei einem anderen Verein, wenn er in Liga 2 bleibt und findet sich da zurecht, weil er natürlich auch dann Erfahrung mitnimmt und macht nochmal einen Entwicklungsschritt. Das kann man natürlich von vornherein nicht genau wissen.
Und was sagst du jetzt zu den Neuzugängen von Dynamo? Ist das jetzt erstmal...
Wir brauchen echt die Glaskugel, ne, oder? Keine Ahnung. Also es klingt ja alles sehr schlüssig. Und
Du musst natürlich als Tabellenletzter was machen.
Ja, aber Thomas Keller, Robert Wagner, auch für mich jetzt keine Unbekannten, das macht natürlich dann schon Sinn, dass du auch noch ein bisschen mehr Erfahrung reinholst, die auch natürlich schon bei Vereinen gespielt haben, die auch eine andere Erwartungshaltung haben, wenn sie für den Verein brennen und deswegen sind sie auch hierher gewechselt, um mitzuhelfen, aus diesem Abstiegskampf dann noch einen Klassenerhalt zu machen. Dann ist doch alles wunderbar. Aber das wird man jetzt sehen, wie der Konkurrenzkampf auch in den kommenden Wochen, was ist ein Konkurrenzkampf, wir haben über die Kadergröße gesprochen, sich dann formiert, bleiben alle dann auch ruhig bei all der Schärfe, die es braucht. Was passiert natürlich auch im Tor, ist auch eine interessante Geschichte jetzt mit Schreiber und dem neuen Keeper Bethke.
War das die Frage gleich an Sören, sonst wiederhole ich sie dann nochmal?
Aber könnt ihr doch gleich, ihr sitzt doch nebeneinander. Also
die Entscheidung wird, wenn wir am Samstag sehen, wer da die Nummer 1 ist. Oder habt ihr euch schon entschieden?
Ich treffe sie nicht.
Als wüsstest du es nicht. Ich dachte, der Austausch wäre gut mit Thomas.
Der Austausch ist sehr gut, aber am Ende ist der Austausch auch so, dass so habe ich das mit meinen bisherigen Trainern gehalten und so halte ich es mit dem Thomas auch. Wir diskutieren über alles und wir tauschen uns aus und natürlich zieht er auch meine Meinung. So soll es am Ende auch sein, weil ein bisschen Ahnung habe ich schon. Insofern ist trotzdem klar, das ist mein Bereich, das ist meine Arbeit und jetzt ist er da. Jetzt schiebe ich ihn in die Kabine und auf den Platz. Und auf dem Platz entscheidet alleine Thomas Stamm. Ich glaube nicht, dass heute im Training alle Entscheidungen über die Startelf am Samstag gefallen sind. Da weiß man auch, was in der Trainingswoche auch immer passiert. Was hat der Trainer, das Trainerteam auch für einen Blick auf den Gegner? Natürlich ist der Torwart eine empfindliche Position. Natürlich hätten wir Eli gerne früher dabei gehabt. Natürlich war Elias auch 5 Monate verletzt in Cottbus, das machen wir kein Geheimnis draus, aber ich habe ihn über jemanden, dem ich gut vernetzt bin, auch im Training gesehen oder sehen lassen. Ja, also jemanden da gehabt, der gesagt hat, der ist voll im Training, der trainiert voll, der hat gar keine Probleme mehr. Es hat sich in Cottbus jetzt über die Pause noch gezogen und man muss am Ende auch sagen, Eli war letztes Jahr der beste Torhüter der dritten Liga, hat noch richtig viel Potenzial, ist im Notizblock von allen. Und die Tür, Elias Bethke wäre für Dynamo Dresden, und Dresden hat sich auch schon vor meiner Zeit mit ihm beschäftigt, nicht aufgegangen, wenn er jetzt nicht diese Verletzung gehabt hätte und diese Verletzungspause. Sonst wäre Eli einen anderen Weg gegangen als zu Dynamo. Insofern bin ich da eigentlich ganz glücklich, dass wir das machen konnten, weil ich auch an das Potenzial, was er hat, glaube, und er auch einfach ein Torwart ist, der dir Spiele gewinnen kann. Und das braucht es, glaube ich, auf der Position.
Du hast gesagt, im Sportlichen entscheidet der Trainer. Welche Perspektive hast du aber Elias Bethke in den Gesprächen mitgegeben, um ihm zu überzeugen? Du hast gesagt, normalerweise wäre die Tür für euch nicht aufgegangen. Was hast du ihm mitgegeben? Ist das jetzt ein offener Konkurrenzkampf? Hat er vielleicht auch die Zusage bekommen, die Nummer 1 perspektivisch zu werden? Wie ist es abgelaufen?
Also Stammplatzgarantien gibt es grundsätzlich nicht. Also die gab es auch für die anderen geliehenen Neuzugänge nicht. Du musst dich immer und überall wieder beweisen. Dass es natürlich naheliegend ist, dass die Jungs spielen werden, das hängt einzig und allein mit der Qualität zusammen, die sie am Ende haben und was sie der Mannschaft auch geben können. So, und insofern gab es in den Gesprächen keine Stammplatzgarantie, sondern klar ist es auch ein Konkurrenzkampf im Tor, und er ist jetzt neu, er ist ein junger Torwart noch, der sich entwickeln kann, der aber sehr, sehr bodenständig und demütig ist, vom Charakter einfach ein toller Junge und der maximal brennt. Der ist letztes Jahr in Cottbus geblieben, obwohl er da schon die Möglichkeit hatte, wo ganz anders hinzugehen nach der tollen Saison. Das spricht einfach für ihn, und deswegen hat man natürlich einen Plan mit ihm, weil wir ihn langfristig verpflichtet haben und natürlich die Entwicklung von ihm auch fördern wollen. Und deswegen ist es trotzdem ein Spieler, der am Samstag in der Lage ist, in der ersten Elf zu stehen, wie jeder andere auch, der heute auf dem Trainingsplatz war. Und wie gesagt, die Entscheidung über den Samstag trifft am Ende der einzige und allein der Trainer.
Wissen wir jetzt eigentlich, ob der Hoti kommt oder nicht kommt? Ich frage mich, aber okay. Sören, wie ist denn das jetzt mit den jüngeren Spielern? Also ich sag mal, Ömichen, Menzel, auch der junge Friedi Müller, der gerade zum Ende der Hinrunde gespielt hat. Für die wird es ja jetzt auch nicht gerade einfach, da den Finger rauszustrecken. Und die brauchen ja Spielpraxis, das sagt man doch immer bei den Jungen.
Das ist so, aber die Jungs sind natürlich auch die Zukunft des Clubs. Also wir können ja froh sein, dass wir jetzt einen Trainer haben, der das wieder maximal fördert. Das war vorher auch nicht immer so. Und am Ende sind das auch Erfahrungen für die Jungs. Ja, also auch in so einem Abschiedskampf zu stecken, dann einer Mannschaft mal mehr, mal weniger zu helfen. Wer hätte gedacht, dass ein Friede Müller in diesen entscheidenden Spielen auf dem Platz steht und da ist und seinen Mann steht, und wo der Trainer gesagt hat, er gewinnt im Training die meisten Zweikämpfe, ja, dann spielt er. Es geht am Ende immer über Leistung, und junge Spieler wollen heute natürlich zu früh zu viel, müssen da manchmal auch ein Stück weit Geduld mitbringen. Ich habe 3 Jahre selber vierte Liga gespielt. Ich habe 90 Spiele gemacht, bevor ich in die zweite Liga gewechselt bin. Heutzutage ist es natürlich so, dass die Jungs relativ schnell schon dritte, zweite, erste Liga und möglichst noch Mittwochabend spielen wollen. Und ich glaube, da sind alle drei total klar in der Birne, wollen klar viel spielen, und wenn sie besser sind als die anderen, dann werden sie auch spielen. Aber das ist am Ende ihre Challenge, und das schauen wir uns ganz in Ruhe an. Da habe ich aber totales Vertrauen zum Trainer.
Nervt dich das eigentlich, knapp 300 Zweitligaspiele, dass dir dieses Bundesligaspiel fehlt?
Klar, total. Also wenn mich das nicht nerven würde, dann wäre ich nicht ich und dann wäre ich nicht Sportler geworden, weil ich maximal ehrgeizig bin und das am Ende nie geschafft habe. Wir waren öfters mal dicht dran, und ich habe auch schon mit Vereinen, mit meinem ersten Verein Paderborn beispielsweise, mal 61 Punkte geholt. Die haben in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 5-mal gereicht. Der HSV hatte letztes Jahr 59. In unserem Jahr gab es dann aber Vereine, die mehr geholt haben. Da sind wir 5. geworden. Klar denkst du dir hinterher, ja, leck mich am Arsch. Scheiß Timing. Aber das gehört am Ende im Fußball dazu, und jetzt kämpfe ich in neuer Funktion dafür, vielleicht auch mal über die zweite Liga hinauszukommen. Also so ehrlich müssen wir ja trotzdem sein. Man will ja
langsam,
immer
langsam. Das hören Sie ja gerne. Erstmal den Fahrstuhl Richtung unten abstellen. Aber okay.
Das habe ich jetzt auch nicht auf jetzt bezogen.
Nein,
dass wir uns jetzt damit beschäftigen, in der zweiten Liga zu bleiben und weit.
Aber du weißt ja, wie das ist. Der hat ja schon von der Bundesliga erzählt.
Naja, man sollte, glaube ich, trotzdem immer Fantasie haben und gerade in der Position auch wissen, okay, worauf kommt es jetzt an und worauf kommt es irgendwann mal an? So, und wir werden aber nicht, wenn wir es jetzt schaffen sollten, in der Liga zu bleiben, nächstes Jahr die Bundesliga anpeilen. Das ist auch wieder Käse, möchte ich bitte direkt wieder runterregulieren. Aber grundsätzlich geht es immer darum, Fantasie zu haben.
Was mich interessiert, hast du mit deinem ehemaligen Mitspieler, der auch in führender Position tätig ist, mit Marco Hartmann schon mal gesprochen, weil wir ja auch das Thema Nachwuchs gerade hatten, was ja wichtig ist bei Dynamo. Du hast gerade schon gesagt, Thomas Stamm ist ein Trainer, der auch mit dem Nachwuchs arbeitet, dass man eben diese Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Profiteam schafft.
Das ist total wichtig. Das habe ich jetzt bei meiner letzten Station auch eingeführt, die Vernetzung, die Jungs da mehr hochzuholen, in die Verantwortung zu nehmen. Und natürlich werde ich dazu mit Harti im intensiven Austausch sein, weil der Verein ja auch eine ganze Menge investiert, weil das Bedingungen sind, die es den Jungs auch möglich machen, gut ausgebildet zu werden. Und ich glaube, das ist in Deutschland weit ein Thema, was wir grundsätzlich haben, dass wir besser ausbilden müssen. Und da ist Marco genauso in der Verantwortung wie ich, dass wir diese Ömichens, diese Menzels, diese Müllers immer wieder reinbringen. Und wenn wir es schaffen, pro Jahrgang einen nach oben durchzubringen, dann ist das grundsätzlich schon mal ein guter Schnitt im Vergleich zu den anderen. Wenn es mal ein zweiter ist, habe ich auch nichts dagegen. Am Ende muss es immer in einem funktionierenden Gebilde sein. Nur mit Jungen funktioniert nicht, aber ganz ohne funktioniert perspektivisch auch nicht. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende aus. Du brauchst das funktionierende Gerüst und den Trainer, der das am Ende kann, in einem hochemotionalen Umfeld, in einem, auch in einer Situation, die extrem schwierig ist, weil wir am Ende einfach in der zweiten Liga bleiben wollen und uns da wieder etablieren wollen, was das Wichtige ist, wenn du 3 Jahre Anlauf nimmst, wieder hochzukommen. Und die Geschichte von Dynamo die letzten Jahre kennt jeder. Wenn du so pendelst, dann ist es klar, dass es auch im ersten Jahr als Aufsteiger, egal wie groß du als Club bist, schwierig wird. Und mein Arminia Bielefeld, unser Mitaufsteiger, da lief es am Anfang ein bisschen besser. Die waren im Pokalfinale und die sind natürlich auch gerade finanziell auf einem anderen Niveau. Auch was sieht man ja auch an den Neuzugängen. Und trotzdem sind sie wieder in Schlagdistanz bei uns, weil dann ging es relativ schnell am Anfang und dann kommst du mal wieder ein bisschen runter. In der zweiten Saisonhälfte ist immer eine Mannschaft von weiter oben, die denkt, sie hat nichts mehr mit unten zu tun, die dann wieder weiter runterkommt. Also da wird auf dem Tableau noch so viel passieren. Es ist Halbzeit und wir wissen alle, wie ein Spiel ausgehen kann, wenn es zur Halbzeit scheinbar aussichtslos ist und was am Ende dann alles noch passieren kann.
Wir haben mit Marco festgestellt, dass wir keine Glaskugel haben. Lass uns mal das Fernglas rausholen, eine mittel- und vielleicht auch langfristige Perspektive. Du hast das große Wort Bundesliga angesprochen. Ist das schon Thema jetzt auch in Gesprächen gewesen oder war das jetzt praktisch nur natürlich ein Traum? Als Sportler greift man nach dem Maximalen und natürlich würde Dynamo, ich glaube, da sprichst du hier offene Themen an, würde man schon mal gerne wieder erste Liga spielen.
Ich glaube, dass in meiner Position ganz, ganz wichtig ist, dass wir mit beiden Füßen auf diesem Boden stehen und genau wissen, wo wir stehen und was wir zu tun haben. Insofern war das Thema Bundesliga in den Gesprächen, die wir hatten, keins. Also da ging es um wirklich andere Sachen. Ich habe das ja eben nur aufgegriffen aus meiner Spielergeschichte, aus meiner Spielervergangenheit. Natürlich, wenn man 15 Jahre zweite Liga spielt, ärgert man sich, dass man es nicht in die erste geschafft hat, weil man immer knapp dran war und dass man diesen Traum aber, wenn man im Fußball ist, weiter verfolgt, ist völlig klar. Aber das war in den Gesprächen jetzt mit Dynamo kein Thema und das ist auch wirklich ein Thema für eine ganz langfristige Planung, weil wenn man 3 Jahre gebraucht hat, wieder um in die zweite Liga zu kommen und sieht, wie schwer es ist, in dieser Liga drin zu bleiben, dann weiß man, dass man es dieses Jahr hoffentlich mit dem Krafttag, den wir gerade stemmen, schaffen, drin zu bleiben und dann wird es nächstes Jahr mindestens nochmal genauso schwer, wieder drin zu bleiben. Und insofern sind wir da ganz klar und ich habe da auch weit weg keine falschen Gedanken, worum es hier gerade geht.
Das ist jetzt das Szenario für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, ne? Etablierter Zweitligist zu werden.
Am Ende geht es genau darum, sich in dieser Liga anzukommen und sich in dieser Liga zu etablieren. Und dafür braucht es 2 Jahre erstmal Vollgas, Überlebenskampf, einfach über diesem Strich zu landen, um diese Klassenzugehörigkeit zu sichern, um dann auch wieder im Fernsehgeld zu profitieren, um Einnahmen zu generieren und am Ende auch Jungs mal verkaufen zu können. Klar hast du als Verein dir das, was du jetzt hast, ein Trainingszentrum auch aufgebaut, wenn du einen Haupe mal verkauft hast, wenn du einen Stefaniak mal verkauft hast. Natürlich braucht es das als Dynamo Dresden auch, wie es jeder andere Club in Deutschland auch braucht. Ich nehme jetzt mal selbst Dortmund und Bayern ein bisschen aus, die nicht immer unbedingt müssen. Also manchmal müssen sie, weil die Jungs durchdrehen. Aber ansonsten braucht es Dynamo natürlich diesen Invest, den du da hast, auch mal wieder ins Monetäre umzubuchen. Und wenn so ein Junge schneller wächst als der Club, dann ist es legitim, dass man ihm da keine Steine in den Weg legt. Aber auch das geht in der zweiten Liga besser. Also ich entwickle Werte oder Wertsteigerungen in der zweiten Liga ja deutlich besser als in der dritten Liga, wenn die Jungs da bestehen. Das ist völlig klar. Insofern ist es die Basis dafür, dass der Club die nächsten Jahre auch finanziell erfolgreicher wird.
Marco, ist der 1. FC Magdeburg ein Beispiel eben auch, wie lange es dauert oder dass man eben auch, wenn man vermeintlich angekommen ist, dass man sich auch ganz schnell in dieser engen zweiten Liga im Abstiegskampf wiederfinden kann? Ich meine, die haben ganz andere Ziele. Der zweite Rückrundengegner ist jetzt nicht weit von Dynamo entfernt.
Das geht so schnell in dieser zweiten Liga. Ich habe letztens, jetzt, weil ich am Wochenende in Berlin bin, bei Hertha BSC gegen Schalke ein Interview gegeben, der Watz im Ruhrpott. Die haben natürlich auch gefragt, wie siehst du die zweite Liga? Schafft es Schalke und schafft es die Hertha? Und es klingt so floskelig, aber es ist ja so viel Wahres dran in dieser zweiten Liga. Wir sehen das ja Woche für Woche, egal ob du Tabellenführer bist und zum 17. musst, zum 12. musst, ob der 12. zum 4. muss. Es ist alles so eng, es kann alles passieren. Wir haben es in der vergangenen Saison gesehen, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Wir reden ja quasi jedes Jahr von der spannendsten zweiten Liga aller Zeiten und man denkt sich, jetzt muss doch mal irgendwann mal gut sein. Nee, Jahr für Jahr hast du die Hälfte der Liga kann aufsteigen, die Hälfte der Liga kann absteigen, aber in jedem Spiel musst du an ein Limit gehen. Und ich habe mit vielen Trainern gesprochen, auch jetzt in der Hinrunde, weil ich jetzt seit vielen Jahren noch mal wieder sehr intensiv die zweite Liga verfolge, qua meines Jobs bei RTL jetzt mit dem Zweitliga-Topspiel laufen, also intensiv spielen. Das können sie quasi alle. Und wenn du dann noch ein paar fußballerische Nuancen reinbringen kannst, dann kannst du die Spieler auch auf deine Seite ziehen und dann dich auch sukzessive in der Tabelle nach oben bewegen. Aber lässt du da von der Intensität her 1-2% nach, wirst du in der Liga durchgereicht, wirst du nicht so viel punkten, wie du es vielleicht selbst vorstellst.
Das klang gerade so ein bisschen nach schönen Fußballspielen und es ist ja ein bisschen auch Dynamos Ansatz. Müsste die Mannschaft jetzt in der Rückrunde davon lassen, das ist ja auch so ein Hinweis, den man gerne gibt, den Abstiegskampf annehmen, mehr Fußball kämpfen und über den Kampf zum Spiel finden und erstmal so die Punkte erzwingen und weniger schön spielen?
Nein, ich glaube, es hängt ja beides auch zusammen. Also wenn du dir eine gewisse Art von Selbstvertrauen in so einem Spiel erstmal holst, dann wirst du auch automatisch Fußball spielen. Da kommt natürlich sofort die Freude auch wieder daran. Dann klappen natürlich auch Dinge etwas einfacher. Aber es geht erstmal rein um die Intensität in dieser zweiten Liga. Egal wer da kommt. Ob jetzt Fürth am Wochenende oder der Februar ist ja sehr heftig mit den aktuell Top 6, die dann auf Dynamo auch warten. Auch die musst du erstmal belaufen, beackern, bearbeiten. Das klingt echt so banal, aber es zeigt sich Woche für Woche so. Und dann wird das Fußballerische, wenn du auch einen fußballerischen Ansatz natürlich auch wählst, als Trainer, als Gruppe, der wird dann schon automatisch kommen. Aber Hertha BSC beispielsweise, die hätten auch ganz gerne ein bisschen mehr Fußball vielleicht gezeigt. Dann haben sie gemerkt, nach einem schwachen Saisonstart kommen wir erstmal nicht weiter. Dann haben sie die Defensive verbarrikadiert, haben unglaublich viele 0-Siege geschafft und haben sich in der Tabelle plötzlich wieder dahin manövriert, wo sie hinwollen. Schalke 04 als Herbstmeister, sind wir mal ehrlich, die spielen jetzt nicht den schönsten Fußball. Aber sie gewinnen die Spiele 1-0, 2-1, 2-0. Das zweite fällt aber erst in der Nachspielzeit und stehen dann mit 37 Punkten. Also schön muss es nicht sein, ganz im Gegenteil.
Weniger Tore geschossen als Dynamo Dresden, aber stehen auf Platz 1, ja. Schalke 04. Dynamo ist Letzter. Muss man sich da auch mit dem Worst-Case-Szenario befassen,
Sören? Naja, alles andere wäre ja blauäugig. Also ja. Ist natürlich klar, dass man beide Ligen im Blick hat. Das ist ja völlig klar. Man kann ja nicht am Ende im Sommer da stehen und total überrascht tun, sollte es nicht gelingen. Das ist logisch. Trotzdem ändert das nichts an meiner maximalen Überzeugung und dass wir absolut in der Lage sind, das zu schaffen. Aber wenn ich in das Thema noch rein darf, ist es grundsätzlich eine Philosophiefrage. Und ich finde, es macht keinen Sinn, vom Tabellenplatz abhängig seine Philosophie zu ändern. Also ich brauche jetzt nicht auf einmal anfangen, auch mit den Spielertypen, die man am Ende in so einen Kader steckt, den man ausrichtet im Sommer, den man im Winter dann an der einen oder anderen Stelle verändert, manchmal mehr, manchmal weniger, jetzt zu sagen, so jetzt nur noch Langholz und nur noch einen zweiten Ball und ich hole noch zwei große und wir gucken, dass irgendwie Kommissar Zufall hilft. Und wenn wir dann wieder ein paar Punkte geholt haben, dann sagen wir, na, jetzt können wir wieder anfangen, Fußball zu spielen. Das macht keinen Sinn. Du musst dir schon eine Philosophie geben, eine Ausrichtung geben. Da sind Thomas Stamm und ich sehr, sehr deckungsgleich, weil es am Ende ums Fußballspielen geht. Und das Fußballspielen schließt nicht aus, dass ich renne, kämpfe, Zweikämpfe führe und so weiter und so fort. Manchester City ist ein Beispiel, da kennt Pep Guardiola auch zu Bayern-Zeiten. Die haben immer einen schönen Fußball gespielt, aber die haben immer auch nie Tore gekriegt.
Warum haben sie keine gekriegt? Weil sie trotzdem giftig und gallig waren. Der hat meistens nur Zwerge aufgestellt. Trotzdem haben die keine Tore in der Standardsituation bekommen. Warum? Weil die in den Zweikämpfen auch drin waren. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und insofern bin ich total davon überzeugt, diesen Ansatz weiter zu verfolgen, das Fußballerische. Weil deswegen kommen die Leute auch ins Stadion. Die kommen nicht nur ins Stadion, weil du wild durch die Gegend grätschst, sondern die kommen auch ins Stadion, weil es um das Runde geht. Und das möglichst schön ins andere Tor zu bringen, löst schon Emotionen aus. Und wir müssen einfach wissen, wie wir Torchancen kreieren, wie wir Tore schießen und wie wir Spiele gewinnen. Aber wir müssen definitiv besser verteidigen. Nur das eine schließt das andere nicht aus und dafür musst du die Bälle nicht nach vorne kloppen, nur um mal hinten keinen zu kriegen.
Jetzt reden wir mal über die Rückrunde. Marco, ist dir dein Handy gerade hier? Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Die Taschenrechner-App kannst du bitte mal löschen? Sofort löschen, denn Rechnen ist unter Sören Gonter ja ab sofort verboten. Wir denken ja nur von Spiel zu Spiel.
Da hast du gut zugehört.
Manchmal klingt mir das.
Ja, weil was bringt's? Also erzähl mir, das ist genau das wie jetzt das erste Spiel. Natürlich ist das erste Spiel unfassbar wichtig, aber wer kann mir jetzt sagen, wo wir die Punkte holen? Jeder kann dir, glaube ich, sagen, was du ungefähr brauchst und das wissen wir auch. Jetzt
wie viel? Mal.
Naja, das, die ominöse 40-Punkte-Marke, dass die manchmal gebraucht wird, manchmal nicht. Aber dass wir, sag ich mal, wenn wir nur 13 Punkte holen oder nur 15 oder nur 20 es nicht schaffen werden, ist auch völlig klar. Das wissen wir alle. Deswegen brauchen wir aber jetzt nicht vor den 17 Spielen irgendwie aufteilen. Oh, da holen wir einen, da holen wir drei, da holen wir vielleicht keinen. Was bringt uns das? Und insofern ist für uns einfach wichtig, es ist eine Floskel, ich weiß, aber jeder tut gut daran, damit auch alles andere ausgeblendet wird. Oh, wenn wir jetzt nicht gewinnen, danach spielen wir gegen die und oh, wenn wir da nichts holen, dann spielen wir gegen die und da gewinnen wir aber wieder. Alles Käse. Also es gibt nur Samstag. Samstag geht es um 3 Punkte, die wollen wir uns holen und dann gucken wir nach Magdeburg und alles andere ist am Ende erstmal scheißegal.
Das überzeugt den Jens jetzt nicht.
Doch. Naja, aber ich habe ja gesagt, ich habe es selber erlebt. Ich habe 3 in den Saisons damals mit St. Pauli, da haben wir 2-3 dieser ominösen 6-Punkte-Spiele verloren, aber nicht am 18. Spieltag, sondern am 24. Spieltag. Und da haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wollten in irgendein Loch reinspringen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Und alle waren fix und fertig und das bringt ja jetzt gar nichts mehr. Sollen wir jetzt morgen nochmal zum Training gehen? So, dann haben wir andere Spiele gewonnen. Und am Ende hatten wir die Punkte und standen über dem Strich. Da war es dann auch scheißegal, gegen wen du spielst. Deswegen wäre ich froh, wenn die Punkte so früh wie möglich holen. Das ist auch völlig klar. Also ich brauche kein Herzschlagfinale, um Gottes Willen. Nur deswegen meine ich, es bringt nichts zu rechnen und den Blick zu weit vorauszuwerfen. Jetzt, diese Woche, morgen wieder gutes Training. Samstag bereitet der Trainer die Mannschaft sehr, sehr gut vor auf den Gegner mit dem ganzen Trainerteam. Und dann sind wir 100% in der Lage, hier zu Hause in unserem Stadion diesen Gegner zu schlagen. Und über mehr brauchen wir erstmal nicht nachdenken.
Marco, dieser Auftakt, der ist ja jetzt, wie wir gerade schon gehört haben, auch von Sören nochmal, aber man braucht nur auf die Tabelle gucken. Ja, sportlich wie emotional aufgeladen. Der Letzte empfängt den Vorletzten. Ist es gut, dass das gleich so losgeht? Und danach geht es mit Magdeburg weiter, aber das will ich jetzt nicht ansprechen. Wir gucken erstmal nur
Spiel
auf Samstag.
Spiel zu Spiel denken.
Genau, wir denken erstmal nur an Fürth. Ist es gut, dass es gleich mit Fürth losgeht? Weil die Erwartungshaltung doch auch so riesig ist. Ich meine, alles andere als ein Heimsieg ist doch schon eine Enttäuschung.
Ich kann aus der aktiven Laufbahn darüber nichts sagen, weil ich nie auf dieser Profi-Ebene gespielt habe, ob das dann gut oder schlecht ist. Wenn man sich die ersten 3 Spiele anschaut, die jetzt anstehen, dann kann man auch schnell zum Schluss kommen, um in so einen kleinen Flow reinzukommen. Und es geht, natürlich geht es auch um Selbstvertrauen. Wenn diese ersten 3 Spiele nicht so funktionieren, und ich glaube, als Experte hätte Sören auch ein bisschen anders gesprochen, wenn er jetzt dazu gefragt worden wäre, wie siehst du das Auftaktprogramm in der Rückrunde von Dynamo Dresden oder von Greuther Fürth oder von wem auch immer, dann wäre die Antwort eine andere gewesen, weil diese ersten 3 Spiele, es geht gegen Mitkonkurrenten. Du hast 2 Heimspiele. Und wenn du natürlich da was Positives rausziehst, dann hast du nicht nur Fürth überholt in der Tabelle, sondern hast richtig angedockt, auch an die Mannschaften, die über dir gerade stehen. Und dann kannst du dich in so einen Flow begeben, dann kommt das Selbstvertrauen zurück für die jungen Spieler, Neuzugänge, Trainer, auch Sören in seiner neuen Funktion, Fans sind da, du hast dann vielleicht die ersten beiden Heimspiele gewonnen und dann macht das natürlich auch was mit der Mannschaft. Ich verstehe den Blick natürlich jetzt als Sportvorstand und den Trainer reden genauso, dass du sagst, es zählt nur Fürth, ja keine Frage, das ist ja logischerweise so, aber die ersten 3, ich finde, sie sind total richtungsweisend, auch für die Stimmung.
Und Fürth ist jetzt ein 6-Punkte-Spiel?
Ja, hör mal auf mit 6-Punkte-Spiel, weil es gibt keine 6 Punkte dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwann mal gesagt habe. Es gibt auch kein 9-Punkte-Spiel. Aber es ist doch schon mal das erste Stimmungselement, was kommen kann. Also wenn du das gewinnst am Samstag, Übrigens, die Fürther werden genauso denken. Die werden auch sagen.
Das hat noch niemand gesagt. Für die ist es ja auch ein Sechspunkt.
Also,
die
genau,
sind
also,
ja Vorletzter, dann müssen sie ja gegen den Letzten gewinnen, oder?
So, die sagen auch, Tabellenletzten, jetzt können wir da die Distanz noch vergrößern. Die machen sich ja auch Gedanken, logischerweise. Da ist ja auch richtig Druck auf dem Kessel. Das ist ja eigentlich ein etablierter Zweitligist, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die hat in der ersten Liga gespielt, hat, glaube ich, zweimal den Aufstieg geschafft, aber ist in der zweiten Liga, ich glaube, ein Verein, der, ich weiß gar nicht, wie viele Zweitligaspiele schon auf dem Buckel hat, seit vielen, vielen Jahren, die werden ja genauso denken. Aber es geht ja um so den ersten Stimmungsfaktor mal zu legen. Und wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du schon mal nicht mehr Tabellenletzter. Und dann kann in Dresden, das sage ich jetzt mal so als Außenstehender, der das natürlich immer beobachtet und auch mitbekommen hat, dann kann natürlich schnell was entstehen. Und dann ist der Rückrunde Tor und Tür geöffnet.
Du kannst natürlich so eine Aufbruchstimmung generieren am Samstag. Du weißt ja selber, Sören, rund ums Spiel wird es einen Fanmarsch geben. Also auch die aktive Fanszene mobilisiert wirklich nochmal alle gemeinsam, dass es wirklich auch nur gemeinsam geht. Stefan Kutschka hat es nochmal gesagt, um auch Geschlossenheit zu zeigen. Also da steckt schon eine Menge drin am
Das ist ja auch top, aber das ist ja auch das, was es am Ende braucht. Was bringt es, wenn wir uns auch untereinander noch angehen und nörgeln, mit dem oder dem nicht zufrieden sind und das ist alles Mist. Das ist ja, was es am Ende braucht. Am Ende will ja die ganze Stadt, das Umfeld, alle, die es mit diesem Club halten, wir wollen ja in dieser Liga bleiben. Also tun wir jetzt alle zusammen alles dafür, was in unserer Macht steht und was wir beeinflussen können, damit es am Samstag auf der Wiese gut ausgeht. Und das ist top und dass du hier eine Wucht entwickeln kannst. Ich glaube, das brauche ich keinem erzählen. Ich habe selber als Gegner hier gespielt. Ich habe selbst auf der Heimseite hier gespielt. Ich weiß, was dieses Stadion auch mit dir machen kann und auslösen kann. Und natürlich ist der Kopf brutal wichtig für einen Spieler, wenn er weiß, okay, wir können zu Null spielen, okay, wir können Spiele gewinnen und okay, wir können Tore schießen. Das musst du dir auch mal beweisen. Das darf dir nicht immer nur der Gunter erzählen, dass du es kannst, sondern du musst es auch sehen. Und dann kann das natürlich ordentlich was auslösen. Aber andersrum, ich habe immer so die letzten Jahre die Schwarz-Gelben eine Liga höher im Kopf. Jeder kann sich erinnern an den letzten Spieltag gegen Mainz 05 zu Hause und 8 Millionen Dortmunder am Borsigplatz haben nur darauf gewartet, dass die Schale reinfährt. Da habe ich gedacht, das kannst du ja nicht verlieren. Alter, das Spiel, das musst du ja gewinnen. Das kann dir ja Mainz nicht vom Teller ziehen. Und dann geht es 2-2 aus und die Münchner jubeln wieder. Das ist am Ende auch Fußball. Und wir haben den Blick in die Glaskugel nicht und das macht ja am Ende den Sport doch aus. Oder ist ja ein Stück weit auch das Schöne am Sport, dass nicht immer alles berechenbar und erwartbar ist.
Einmal noch ganz kurz der Blick. Ich weiß, du guckst nicht gerne zurück, aber als Sky-Experte hast du vor der Saison Dynamo Dresden auf Platz 16 getippt. Würdest du das sofort jetzt wieder unterschreiben?
Na, wenn ich jetzt auf 18 stehe, dann muss ich 16 am Ende der Saison auf jeden Fall unterschreiben. 15 wäre mir natürlich sicherlich lieber, aber auf 18, 16 nicht zu unterschreiben, wäre ziemlich dämlich, ja.
Also Relegation definitiv.
Naja, dass der Zweitligist in der Relegation mit dem Drittligisten die letzten Jahre nicht immer so gut ausgesehen hat, habe ich selbst mal erleben dürfen, weil ich als Drittligist mit Paderborn damals aufgestiegen bin in der Relegation gegen Osnabrück. Aber wenn du es über 19 Spiele machen musst und nicht über 17, die Chance zu haben, in dieser Liga zu bleiben, dann nehmen wir das natürlich maximal an, völlig richtig.
Marco, wer sind denn die Konkurrenten dort unten? Also wir haben über ein paar schon gesprochen, Fürth haben wir gesprochen, Düsseldorf, Magdeburg, Braunschweig, vielleicht Bielefeld. Fällt dir noch jemand ein?
Vielleicht gibt es auch noch eine Mannschaft, die da jetzt auch noch nicht mitrechnet, die ich auch noch nicht so auf dem Schirm habe. Fortuna Düsseldorf, ich habe mich lange ausgetauscht vor der Saison, vor dem ersten Spiel der Fortuna in Bielefeld mit Daniel Thun, der ja dann ein paar Wochen später entlassen worden ist, leider Gottes. Ich finde ihn halt einen großartigen Typen. Und da habe ich so gedacht, hui, die haben aber auch ganz gute Verpflichtungen getätigt, muss ich sagen. Also mit wirklich Erstliga-Erfahrung, das sieht sehr, sehr gut aus. Auch eine ganz vernünftige Vorbereitung gespielt, die ja dann auch nicht mal alles so viel aussagt. Dann haben sie eine unberechtigte gelb-rote Karte relativ früh gekriegt und es ging so dahin. Und sie haben es nicht so geschafft, so eine Einheit zu formen. Und plötzlich von einem der selbsternannten Aufstiegsanwärter, All-in war ja so das Schlagwort dann, auf was Daniel und was auch die Verantwortlichen dann benutzt haben, ging es dann aber mal ganz rasant runter. Und daran rauszukommen aus so einer Negativspirale, weil der Kader nicht so ausgerichtet ist eigentlich für etwaigen Abstiegskampf, sondern für höhere Sphären. Das kann dir schnell auf die Füße fallen. Jetzt versuchen sie ein bisschen nachzujustieren. Deswegen, ja, das sind so Kandidaten, die im Moment so auf diesen Plätzen 11 bis 18, 10 bis 18, du kannst dir nicht sicher sein. Die spielen alle definitiv eine Rolle.
Dann gucken wir nochmal an die höheren Sphären, die du gerade angesprochen hast. Du kommentierst Samstag Schalke gegen Hertha. Wie viele Aufsteiger stehen da auf dem Platz?
Ja, ich habe auch Mannschaften gesehen, die als Herbstmeister nicht aufgestiegen sind. Die müssen das erstmal bestätigen, die Schalker. Es sind viele Spiele in ihre Richtung gekippt. Das sieht sehr gut aus. Großartige Einheit, die sie da geformt haben mit Miron Muslic, den ja auch nicht jeder kannte tatsächlich. Frank Baumann ist da, glaube ich, ein ganz entscheidendes Puzzleteil bei Schalke, der da sehr viel Ruhe reingebracht hat. Sehr demütig, der Club, auch in ihren Aussagen. Wenn sie das so weiterhin bestätigen, dann haben sie ganz große Chancen auch aufzusteigen, das muss man sagen. Aber sie haben nicht 10 Punkte Vorsprung. Also sie müssen weiterhin liefern und die anderen werden sie jagen, egal wer das ist, ob Paderborn, Darmstadt, Elversberg, Hannover 96, eine Mannschaft, die, finde ich, mit einer der schönsten Fußball spielt in der zweiten Liga, Hertha BSC, also die werden gejagt werden und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie die Ergebnisse, die sie in der Hinrunde so geholt haben, auch in der Rückrunde holen.
Sören, mit unserem Erinnerungsvermögen ist es auch manchmal so schwierig, aber du hattest im Sommer ja auch Aufsteiger getippt. Im Sommer waren das bei dir Hertha, Bochum und Hannover, die du als Sky-Experte getippt hast. Was sagt denn der ehemalige Sky-Experte jetzt mit Blick auf die Rückrunde?
Na, erstmal ist der Nikolaus nicht der Osterhase, ne? Das haben
hat aber schon ein anderer gesagt, ne?
Bochum wird es, glaube ich, nicht mehr ganz nach oben schaffen. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Aber Hertha sehe ich schon noch in Schlagdistanz und, sagen wir mal, die Tabelle Mitte, Ende Juli zu tippen, wenn bis Ende August noch ziemlich viel passiert, ist schon recht schwierig. Ich muss mir trotzdem auf die Schulter kloppen. Die letzten 2 Jahre habe ich die Tabelle in der Zweitliga-Redaktion gewonnen. Ja, also insofern lag ich oftmals nicht so verkehrt.
Ah, du bist jetzt ausgestiegen aus dem Tippspiel oder spielst du noch heimlich weiter?
Nein, ich bin, na gut, die Tabelle ist ja, das habt ihr ja geprüft.
Ja, aber es gab doch immer auch ein Tippspiel, oder?
Ihr habt doch immer. Aus dem Tippspiel bin ich jetzt ausgeschieden.
Echt? Ja. Nach 17 Spieltagen?
Naja, gut, wie soll ich jetzt einen Spieltag tippen, sag ich mal, erstmal werde ich natürlich 17 Mal Sieg Dynamo tippen und
da kenne ich noch andere, die bei jedem Spiel immer für Dynamo tippen.
So, und ich glaube, als Experte war es dann für mich immer noch verkraftbar, wenn irgendwelche bekannten Kumpels bei den Clubs, jetzt wenn ich einen Benny Kessel nehme, Braunschweig habe ich auf 18 getippt vor der Saison, da habe ich mir erstmal am Telefon erstmal 10 Meter weit weggehalten, als er mich angerufen hat und mich von oben bis unten durchbeleidigt hat. Da konnte ich sicherlich als Experten sich noch ein bisschen leichter mit umgehen, aber jetzt in der Position, in der ich bin, für einen anderen Club andere Spiele zu tippen, das ist ja völliger Käse und insofern ist das völlig klar, dass ich aus diesen Runden jetzt natürlich ausgeschieden bin.
Was sagst du zu Xabi Alonso, Marco? Mal lass uns mal
ganz kurz. Ist aber Bruch jetzt.
Ja, müssen wir mal kurz auch mal noch über den ganz großen Fußball.
Wer steigt auf in Liga 1, was sagst du zu Xabi Alonso? Das ist natürlich schon, was ich dazu sage.
Ja. Also mich hat's Bass erstaunt gestern. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber dass sie nach einer knappen Niederlage
da... Ja, man hört ja jetzt viel, dass Florentino Perez, dass der Präsident natürlich sofort eigenmächtig entschieden hat, ohne mit vielen darüber zu reden, was dann stimmt, was nicht stimmt, keine Ahnung. Es gab ja so ein paar Szenen jetzt in dem Supercup-Finale, die mich schon echt irritieren. Ich habe ein Video gesehen, Xabi Alonso wollte, dass die Mannschaft ja auch dann Barca gratuliert nach dem Erfolg und Mbappé holt sie alle zurück und viele folgen dann Mbappé. Da muss ich echt sagen, was geht bei euch eigentlich ab? Das geht natürlich eigentlich gar nicht. Meine Xabi Alonso ist ein so verdienter Spieler gewesen von Real Madrid. Große Erfolge gefeiert, dann auch in seiner Trainerlaufbahn, in seiner noch relativ jungen Bayer Leverkusen, wissen wir alle noch, so geht man mit einem Trainer nicht um. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da muss ein Präsident, der hat nun mal das Sagen, Florentino Perez, da muss ich ganz klar sagen, da muss es auch mal die Spieler mal richtig treffen und nicht Xabi Alonso in dem Moment, sollten diese Dinge einfach stimmen, da muss Tabula Rasa gemacht werden. Das ist ein Umgang mit einem Trainer, der so respektlos ist, der für mich schon erbärmlich ist, der darf aber nicht passieren. Also mich hat es total überrascht.
Aber du weißt, wie es ist. Selbst in Madrid ist der Trainer das schwächste Glied. Selbst in Xabi Alonso.
Ja, da müssen sich aber die Zeiten ins Grundlegende ändern. Also ich finde, das geht einfach nicht. Ich finde, dass er viel mehr Zeit verdient gehabt hätte. Die Serie war jetzt nicht so schlecht. Ist Tabellenzweiter mit, ich glaube, 3-4 Punkten Rückstand hinter Barcelona. Er ist ein halbes Jahr da und ein bisschen braucht das ja auch. Ich finde es sehr, sehr schade, was mit ihm da so passiert ist, mit Xabi Alonso. Auch aus der Mannschaft heraus, egal ob es Mbappé ist, Vinicius Junior ist, da habe ich einiges gehört, das geht so nicht weiter. Also das finde ich ganz schrecklich und damit hat sich Real Madrid wieder mal viele Sympathien, wie ich finde, wirklich verspielt.
Marco, da machen wir noch einen Bruch. Wer wird Weltmeister? Und was,
Und
was traust du der deutschen Mannschaft zu?
Natürlich, wer wird Weltmeister? Selbstverständlich. Ich habe letztens, irgendwie war am Wochenende hier Schlag den Star oder Obnöfe, unser Kollege, hat dann gesagt, ich tippe mal auf Marokko. Ich habe gar keine Ahnung, wer Weltmeister wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams jetzt mittlerweile mitmachen bei der WM.
Das wüsste ich auch nicht. Da hat man einen Überblick verloren. Ne?
Ja,
48.
Ja.
Aber Deutschland ist auf jeden Fall dabei, habe ich gehört.
Ja, habe ich auch gehört. 104 Spiele, glaube ich.
Du bist doch gut im Bild.
Letztes Spiel, glaube ich, was man sehen kann, morgens um 6 oder so, habe ich auch gehört. Es wäre ja schon sehr komisch, wenn man sich bei dieser WM erstmal nicht für die K.O.-Runde qualifiziert, weil ja gefühlt jeder weiterkommt mit dem 16-Finale. Das sollte auch die deutsche Nationalmannschaft schaffen. Was mich sehr irritiert hat, auch von einigen Experten nach der Auslosung, wie gelassen manche so sagen, ach Gott, also bitte Curaçao, Ecuador, Elfenbeinküste, also wenn da jetzt nicht 9 Punkte rauskommen, also diese Selbstverständlichkeit, bei den Leistungen, die deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen
wie
Monaten
Sören Gotto, gezeigt hat. Kurzzeitgedächtnis.
Ja, wahrscheinlich schon. Da habe ich mich schon wirklich gewundert, wie man so erhaben über die deutsche Nationalmannschaft sprechen kann. Die Leistungen waren jetzt auch nicht so dolle, muss man sagen. Und Slowakei wurde auch sehr hochgehangen. Curaçao ist eine Wundertüte. Dick Advokat natürlich ein Trainerfuchs. Riesengeschichte, ich finde sowas toll. Ecuador ist übrigens Zweiter der Südamerika-Quali geworden und die Elfenbeinküste jetzt als amtierender Afrika-Cup-Champion ausgeschieden gegen Ägypten, aber auch keine blinde Truppe, weil da viele auch in den Top-Nationen spielen, in den Top-Ligen spielen. Deswegen da einen Tipp abzugeben, wer Weltmeister wird, auch da, wir haben es gesehen mit Argentinien beispielsweise, die haben Auftaktspiel verloren gegen Saudi-Arabien, sind trotzdem Weltmeister geworden und nicht mit dem schönsten Fußball. I don't know. Ich habe echt gar keine Ahnung und sage jedes Tippspiel auch ab.
Wollen wir Sören nochmal fragen, ob er, da ist er komplett unbefangen bei der WM. Hast du da irgendeine Idee, wer Weltmeister wird im Sommer?
Naja, ich glaube, wir haben diesen Nimbus der Turniermannschaft mal vorübergehend verloren, dass das nicht mehr so da ist. Trotz allem haben wir ja fantastische Spieler in unseren Reihen und ich glaube, dass mittlerweile auch genug, wir haben einen fantastischen Trainer und genug Erfahrung dafür da ist, was ist wichtig bei so einem Turnier und während so einem Turnier. Also insofern habe ich schon Hoffnung und auch den Glauben daran, dass wir ein gehöriges Wörtchen mitreden, auch wenn ich es wie Marco sehe, also leicht ist diese Gruppe nicht. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man die vergangene Europameisterschaft auch anschaut, die Spanier, das ist natürlich schon wieder boah, schon auch ein Top-Niveau, wo man sagen muss, wenn man Weltmeister werden möchte, muss man Spanien, glaube ich, schlagen. Und das ist aktuell in der Verfassung, in der sie im Moment sind, sicher sehr, sehr schwierig.
Weißt du, was ich immer so kurios finde? Wir reden natürlich, klar, über die Spanier und Engländer und Franzosen. Was haben die für einen Fundus? Die Portugiesen waren auch nicht so blind in der Vergangenheit, muss man sagen. Wir reden viel über die Europäer. Haben vielleicht noch so Argentinien und Brasilien, weil man die kennt irgendwie und weil man auch viele Spieler kennt. Aber ansonsten, da müssen wir uns, glaube ich, mal alle ehrlich machen, wer verfolgt denn ansonsten andere Nationen wirklich mal wirklich eingehend und intensiv? Was ist denn mit Ecuador beispielsweise? Oder was ist mit der Elfenbeinküste, um bei dem Beispiel mal zu bleiben? Oder Ägypten, Mo Salah sticht natürlich heraus, keine Frage. Marokko, ich glaube, viele haben die gar nicht so auf dem Schirm, weil sie viele einfach gar nicht sehen. Das ist das Problem.
Dann die letzte Frage an dich, damit wir wieder im Hier und Jetzt in Dresden in Weißig ankommen. Dynamo am Saisonende, was tippst du da, was denkst du?
Ich bin zur Neutralität verpflichtet. Machen wir uns nichts vor, ich mag natürlich Traditionsvereine, bin ja auch schon ein bisschen länger mit dabei und verfolge viele Clubs. Nochmal bei allem Respekt vor jedem Club, der in der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga spielt, ist ja gar keine Frage. Aber wenn ich sehe, was Dynamo natürlich mit euch als Fans auf die Beine stellt, hier zu Hause, aber eben auch auswärts, wie viele da mitreisen, egal wie weit die Strecke ist, das ist schon außergewöhnlich und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, wenn man so eine Atmosphäre als Kommentator dann im Stadion mitbekommen darf und sieht, das finde ich schon großartig und deswegen drücke ich, aber es ist so viel
Mannschaft. Wir werden das jetzt als klares Ja,
ja.
Das ist in Ordnung.
Ja, ja. Danke, danke.
Ja. Ja, Jens, da würde ich sagen, sind wir gerüstet für den Samstag, oder?
Denke ich auch.
Ja, sagen danke für den spannenden, informativen Abend. Vor allen Dingen bei Marco, der uns den Blick von außen gebracht hat. Wir wissen zu schätzen, dass du die weite Reise hier nach Dresden auf dich genommen hast. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir freuen uns, dass es mit dem Premierenbesuch geklappt hat, Sören, dass du das Schlafdefizit noch mal einen Tag aufgeschoben hast und hoffen, dass du irgendwann mal wiederkommst und gerne auch immer noch in der Funktion als Dynamo-Geschäftsführer.
Wenn ihr mich einladet, immer gerne und deswegen auch vielen Dank für die Einladung an euch beide.
Dankeschön. Ja, und ein Dankeschön natürlich auch an unser Team, an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsener, der uns auch in diesem Jahr begleitet. Danke an Sie und euch hier im Gasthof Dresden-Weißig, ans ganze Team vom Gasthof und natürlich auch an alle Zuschauer und Zuhörer. Wir sind gespannt und neugierig auf diese Rückrunde, ganz ohne Taschenrechner, aber hoffentlich mit ganz, ganz vielen Punkten, die zum Klassenerhalt und damit zum Happy End reichen. Ich wünsche einen schönen Abend.
Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.